Hallo ihr Lieben, auch hier handelt es sich wieder um einen Mitschnitt aus unserem YouTube-Video. Tanja und ich haben über alle Sachen gesprochen, die es für ein Nebengewerbe braucht, beziehungsweise zum Einstieg in die Selbstständigkeit, also ein richtiger Business-Teil sozusagen. Und wir haben natürlich wieder zwischendurch den Faden verloren und über ganz viele andere Dinge gesprochen, inklusive ein paar Outtakes. Ich habe das aber komplett so reingenommen. Falls ihr also irgendwie zwischendurch am Ende denkt, was ist denn da los oder so, das sind dann einfach nur die lustigen Videos noch hinten dran. Ich hoffe, dass ihr trotzdem aus der Folge ein bisschen was mitnehmen könnt. Und ansonsten schaut gerne auch mal in unseren YouTube-Kanal Fotografieren mit Tanja Brandsch und Nicole Schick. Oder ich glaube, heißt sogar Fotografieren mit Tanja und Nicole. Und ich kann euch das auch nochmal verlinken. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne. Aber ich dachte, das wäre vielleicht noch eine ganz coole Folge als Ergänzung zu den bereits bestehenden Folgen, die wir ja hier schon im Podcast-Kanal haben. Viel Spaß beim Reinhören, ihr Lieben. So, ihr Lieben, erstmal herzlich willkommen zu der Folge. Wir haben uns fest vorgenommen, heute geht es richtig gut zur Sache.
Total seriös.
Genau, super seriös, weil viele von euch haben sich gewünscht, dass wir eine Folge machen zum Thema Business, also Einstieg ins Nebengewerbe / Selbstständigkeit. Also wir sprechen heute über alles, was ihr beachten müsst, wenn ihr morgen ein Gewerbe anmelden möchtet. Wir sprechen natürlich so ein bisschen über den Bereich der Fotografie, logischerweise, ne? Nicht über, weiß ich nicht, selbstständig im Steinmetz-Gewerbe. Da kennen wir uns nicht so gut mit aus. Und viele haben ja auch geschrieben, ich hätte mir gewünscht, ich hätte das und das gewusst. Und wir haben das jetzt einfach mal so grob überlegt, was für Punkte interessant sind. Wir fangen jetzt erstes Mal an mit dem Punkt Einstieg ins Nebengewerbe. Wenn ihr sagt, ich bin schon nebengewerblich tätig, ich möchte wissen, was ist, wenn ich mal hauptberuflich, also in die Selbstständigkeit gehen möchte mit der Fotografie, dann würde ich euch bitten, ein bisschen durchzuswitchen. Vielleicht schaue ich das ja mal so einen Link zu setzen, dass ihr direkt wisst, wo ihr hin müsst, weil wir später dann über diesen Punkt sprechen. Oder wir machen später zwei Teile draus. Können wir ja gucken, wie lang das Ganze wird. Und damit fangen wir jetzt mal an. Ne, Tanja? So, ich habe mir hier auch noch ein paar super Notizen gemacht. Die schiebe ich mir mal hier rüber.
Ja, wir haben es super strukturiert. Vielleicht sollten wir ganz zu Anfang noch sagen, wir sind natürlich weder Steuerberater noch Rechtsanwälte. Und das sind einfach nur unsere Erfahrungen, was wir so gesammelt haben und so weiter.
Genau.
Und das ist jetzt nicht irgendwie rechtsverbindlich oder
genau.
So.
Genau. Also die wichtigen Sachen kann man, glaube ich, jetzt, wenn man die wichtigen Sachen anspricht, auch nicht so viel bei falsch machen. Was ich euch empfehlen würde, ist, egal welchen Punkt es geht, dass ihr ein Beratungsgespräch beim Steuerberater macht, weil jeder Fall ja doch ein bisschen speziell ist. Und gerade wenn ihr zum Beispiel so einen Businessplan braucht, der wird manchmal erforderlich, gerade wenn es so um Sachen geht wie Kredite. Also ich sag mal, ihr wollt jetzt aus dem Nebenberuf in die Selbstständigkeit und wollt direkt mit ganz viel Geld starten, weiß ich nicht, dicke Kamera, ihr braucht da Unterstützung, dann braucht man manchmal diesen Businessplan und dafür ist es immer gut, einen Steuerberater zu haben, auf jeden Fall. So, also ein Beratungsgespräch beim Steuerberater, dass ihr sagt, ich will ins Nebengewerbe oder ich will die Selbstständigkeit, was muss ich jetzt machen? Hast du Tipps für mich? Hier sind meine Zahlen oder meine Infos, weil jeder ja auch einen eigenen finanziellen Rahmen hat, ist auf jeden Fall wichtig. Kleiner Tipp von mir noch, wer sehr gute Videos zu dem Thema hat, auf YouTube könnt ihr mal euch den Steuerfit anschauen. Den Kanal verlinke ich auch. Der war auch schon bei mir im Podcast. Der ist super. Der macht ganz viele Videos, nebenberuflich, selbstständig und so weiter, wo ihr das nochmal alles nachgucken könnt. Und der macht richtig gute Videos zu dem Thema. Okay, Punkt Nummer eins.
So.
Ach finde so. Ich, wenn du im Hauptjob bist. Punkt Nummer eins wäre, finde ich, am allerwichtigsten, das wird oft immer erst zum Schluss genannt, aber das ist ja eigentlich das Hauptkriterium, ist, wenn ihr in einem Hauptberuf seid, müsst ihr euch bei eurem Arbeitgeber erstmal die Genehmigung einholen, dass ihr euch überhaupt nebenberuflich engagieren dürft. Weil ihr auch so ein bisschen nachweisen müsst, je nach Beruf. Ich weiß, dass das zum Beispiel bei Beamten besonders schwierig ist, dass ihr euer normaler Job nicht darunter leidet. Ne? Und wenn ihr euch jetzt zukünftig das ganze Wochenende und den ganzen Abend mit irgendwelchen Fotojobs beschäftigt, dann müsst ihr euch, also seid ihr verpflichtet, das abzuklären. Das wäre natürlich der Hauptpunkt Nummer eins, bevor ihr überhaupt ein Gewerbe anmelden könnt, dass ihr das schriftlich vom Arbeitgeber genehmigen lasst, beziehungsweise mal in euren Vertrag schaut, was da drunter steht. Ob da irgendwo schon drin steht, ist es uns total egal oder ist untersagt und ob ihr da irgendwas braucht. Punkt Nummer eins.
Genau, am besten tatsächlich sogar vom Arbeitgeber schriftlich die Erlaubnis einholen. Und es kommt auch auf die Fotos drauf an. Ich weiß nämlich von jemandem, der zum Beispiel kein Beamter ist, aber in einer bestimmten Branche arbeitet und sein Arbeitgeber hat ihn auf Seite genommen, also er darf das laut Arbeitsvertrag, aber der hat ihn auf Seite genommen, weil er ja ein bisschen leichter bekleidete Frauen fotografiert hat und das hat dem Arbeitgeber nicht so geschmeckt. Ich muss dazu sagen, es ist eine große Bank, die fanden es nicht ganz so prickelnd.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, so im Lehrerbereich oder so ist ja auch ein Riesenproblem mit Social Media dann und so, ja. Also das ist auf jeden Fall Punkt Nummer eins. Und das zweite wäre dann als allererstes, bevor ihr irgendetwas anderes macht, ist die Gewerbeanmeldung. Das heißt, ihr müsst zur Stadt gehen und Gewerbe anmelden. Also bevor ihr auch nur einen einzigen Euro verdient, solltet ihr das auf jeden Fall machen. Also seid verpflichtet, das zu machen, zu eurer Stadt zu gehen und dieses Nebengewerbe anzumelden, sofern es denn der Arbeitgeber genehmigt hat. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, das ist so ein ein- oder zweiseitiges Dokument. Da füllt ihr eure Daten aus, schreibt so grob eine Beschreibung von eurem Gewerbe, wie zum Beispiel Fotografie. Bei mir steht da drin, Fotografie in allen Bereichen und Bildarchiv. Also das steht da drin. Und genau, die Gebühren liegen wie so je nach Stadt wahrscheinlich so zwischen 20 und 60 Euro ungefähr. Also da seid ihr das erste Fotoshooting schon mal quitt an Gebühren. Und das ist quasi so der erste wichtige Punkt, dass ihr das Gewerbe anmeldet. Und dann bekommt ihr diesen Gewerbeschein, ne? Gewerbeschein, glaube ich. Ja. Genau, Gewerbe. Gut, hast du da noch irgendwas zu sagen? Nee, das war so ein kleiner durchlaufender Akt, ne? Das ist nichts Wichtiges, was man noch irgendwie beachten müsste, glaube ich.
Nee, wobei ich denke, dass es auch relativ wichtig ist, die Geschichte, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Bei mir war es allerdings so, dass, weil als nächstes kommt ja im Normalfall die IHK und so weiter, genau. Die kommen ja alle auf dich zu. Und das ist ja auch einiges an Gebühren und du musst dich, glaube ich, bei der Gewerbeanmeldung solltest du dich auch ein bisschen entscheiden, was genau du angeben willst, ne? Weil es kommt darauf an, was für Dienstleistungen du machst und so weiter. Und hatte ich eine Menge an Kosten und so. Und aber meine jetzige Steuerberaterin, die ich jetzt seit ein paar Jahren habe, die hatte mir dazu geraten, mich als Freiberufler anzumelden.
Ja, aber das ist ja wieder was ganz anderes. Das würde ich jetzt nicht erwähnen, sondern später, weil wir später in diese
Wir sind noch bei Nebengewerbe.
Okay. Genau, ich würde das vielleicht zum Schluss aufführen, weil es ja für die meisten Fotografen gar nicht so hinkommt. Also nochmal zur Richtigstellung. Ihr könnt euch als Gewerbetreibender anmelden oder als Freiberufler. Und der Unterschied zwischen einem Gewerbetreibenden und einem Freiberufler ist einfach der, dass der Freiberufler keine Gewerbesteuer zahlen muss. Freiberufler üben dafür halt meist eher so eine künstlerische, schriftstellerische Tätigkeit aus, melden sich nur beim Finanzamt an. Gewerbetreibende gehen hingegen einer selbstständigen Tätigkeit nach, die nicht als freiberuflich einzuordnen ist. Wir gehen später nochmal auf die genauen Zuordnungen ein und der Gewerbetreibende meldet dann aber sein Gewerbe beim Gewerbeamt an und zahlt Gewerbesteuer. Okay, so, also nach der Gewerbeanmeldung ist das nächste, was wirklich super wichtig ist, der ganze steuerliche Teil. Weil sobald ihr Geld verdient, müsst ihr ja alle Einnahmen und Ausgaben dokumentieren. Und hier ist halt nochmal der Hinweis, dass ihr das wirklich euch vom Steuerberater absegnen lasst, dass er euch nochmal so genau sagt, was brauchst du. Und das Nebengewerbe ist es eigentlich egal, wie viel ihr am Anfang verdient oder wie wenig, aber es gibt so ein paar Umsatzgrenzen, die ihr beachten müsst. Also das heißt, generell gilt zwar, dass es keine Verdienstgrenze gibt, So, stopp, an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis. Es gibt zwar keine feste Verdienstgrenze für eine nebenberufliche Selbstständigkeit, jedoch musst du beachten, dass die Tätigkeit nicht hauptsächlich selbstständig wirken darf. Was bedeutet, dass der Verdienst aus deinem Hauptberuf deutlich höher sein sollte. Deine Einkünfte aus der nebenberuflichen Tätigkeit unterliegen nämlich der Einkommensteuer, sobald sie über dem Grundfreibetrag liegen. Für Gewerbetreibende gibt es zudem einen Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 Euro aktuell. Um das nochmal zu erklären, das Verhältnis zum Hauptberuf. Deine nebenberufliche Tätigkeit darf nicht mehr als ca. 20 Stunden pro Woche umfassen und der Verdienst sollte nicht höher sein als das Einkommen aus der Anstellung. Denn andernfalls könnte die Tätigkeit als hauptberuflich eingestuft werden, was dann wiederum Auswirkungen auf deine Krankenversicherung und den Bezug von Leistungen wie Elterngeld haben könnte. Aber ihr müsst klären, ob für euch diese Kleinunternehmerregelung greift. Das heißt, der Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr darf nicht mehr als 25.000 Euro betragen, rein auf euer Nebengewerbe bezogen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt nebengewerblich ganz neu das Gewerbe anmeldet, dann müsst ihr halt so ein bisschen überlegen, wie viel verdiene ich denn damit wohl? Und meistens greift in der nebenberuflichen Tätigkeit dann schon eher die Kleinunternehmerregelung. Es sei denn, ihr seid jetzt Goldgräber, dann kann es natürlich sein, dass ihr beim ersten Mal ein bisschen mehr verdient. Also Spaß beiseite, das muss man halt eben so ein bisschen wissen, weil als Kleinunternehmer, da habt ihr müsst ihr keine Mehrwertsteuer abführen, richtig, Tanja? Mhm. Die genaue Formulierung. Das heißt, ihr könnt quasi, ihr könnt natürlich auch keine Umsatzsteuer dann geltend machen oder gegenrechnen, die ihr ausgegeben habt, aber ihr müsst eure Rechnungen quasi nicht mit Mehrwertsteuer bezahlen.
Genau, es gibt aber entsprechend ausweisen, dass ihr Kleinunternehmerregelungen habt und so weiter. Genau. Aber das sagt euch ja der Steuerberater alles dann.
Genau, das kann euch der Steuerberater sagen. Ansonsten könnt ihr da auch wirklich ein großer Hinweis zu allem, was wir jetzt besprechen, auch einfach nochmal ChatGPT befragen, dass man sagt, okay, wie muss ich meine Rechnung schreiben oder wie darf ich meine Rechnung als Nebengewerbe im Kleinunternehmen schreiben? Was muss ich beachten? Mein Tipp an der Stelle noch, ich habe da nichts von, aber ein super Programm, was vielleicht für die nebenberuflichen Sachen nicht so wichtig ist, aber gerade spätestens in der Selbstständigkeit. Ich habe dieses Lexware-System, was alles online quasi ist mit Passwort. Und das könnt ihr mit euren Konten verknüpfen und dann könnt ihr dann auch direkt sagen, Privat- und Geschäftskonto. Das heißt, dass ihr dann nur die geschäftlichen Sachen verbuchen müsst, weil ich glaube, das ist noch eine wichtige Sache. Das habe ich jetzt auch noch mal neu recherchiert. So, ich würde euch empfehlen, ein Geschäftskonto anzulegen, direkt auch schon im Nebengewerbe, weil es einfacher für euch ist, wo ihr rüber alle Ein- und Ausgaben steuern könnt, aber müsst ihr nicht. Also es würde reichen, wenn ihr dann später selbstständig seid, dann braucht ihr auch ein Geschäftskonto. Aber am Anfang im Nebengewerbe, um das Ganze halt auch nicht so aufzublähen, wenn man nur mal gucken möchte, was verdiene ich denn oder so, könnt ihr das theoretisch auch über euer Privatkonto noch laufen lassen. Ihr müsst aber auf jeden Fall alle Einnahmen und Ausnahmen genauestens dokumentieren und ihr habt dann so eine einfache Buchführung, also eine Einnahmenüberschussrechnung reicht aus. Ob ihr das so macht,
ne? Zum Bitte? Beispiel. Ich habe Safdesk zum Beispiel. Das auch ganz funktioniert auch ganz, ganz cool. Ja. Weil es nämlich auch ganz wichtig, euer Finanzamt gibt euch auch die Art der Rechnungen vor. Weil ich hatte früher mit PDF zum Beispiel PDF-Rechnungen gemacht und unser Finanzamt hier hat auch gesagt, nee.
Ah, okay. Ja, okay, das krass. Genau. Okay, so ein Blödsinn, ne, eigentlich alles. Naja, also, ist das der Frederik?
Oh, süß, ich höre den. Ja, der frisst gerade meinen Finger.
Der ist dein Finger, okay. Aber zu diesem Thema wirklich, ich empfehle euch einmal beim Steuerberater vorstellen, dann erklärt er euch das auch einmal, wenn ihr da gar nicht so drin seid in dieser Thematik. Aber man kann das so grob sagen, dass eben diese einfache Buchführung ausreicht, dass ihr eure Einnahmen und Ausnahmen dokumentiert, dass ihr das vernünftig machen könnt und ganz wichtig halt eben so eine Schätzung zu gucken, seid ihr Kleinunternehmer, weil es ist natürlich total blöd, wenn ihr, sage ich mal, jetzt immer 100 Euro Shooting berechnet anstatt 120 Euro oder 119, wie auch immer und dann habt ihr das Problem, dass ihr das ganze Jahr über macht und dann habt ihr festgestellt, oh Mist, ich habe jetzt 30.000 Euro verdient, Gewinn gemacht, das geht ja immer um Gewinn. Wobei, was ist denn eigentlich bei der Kleinunternehmerregelung? Ist es Umsatz, ne? Habe ich jetzt wieder totalen Scheiß erzählt? Mir kommt
Nee,
das so viel
Kleinunternehmer hast du
vor.
ja, du führst ja keine Steuer ab, also keine Umsatzsteuer.
Ja, der Umsatz. Also der Umsatz, ja, ja gut, aber du hast ja auch Ausgaben. Also wenn der Umsatz, und das ist ja eine gefährliche Sache, diese 25.000 Euro beträgt, das heißt, wenn ihr dann auf einmal da drüber kommen solltet, weil ihr habt jetzt einen riesen dicken Job gemacht und ihr seid auf einmal weiter drüber, dann wird das Finanzamt sagen, dann zahl jetzt bitte von all deinen Preisen die Mehrwertsteuer trotzdem noch. Das heißt, ihr verdient dann quasi auf einmal diese 100 Euro nicht mehr, sondern eben die ziehen euch das von eurem Gewinn ab. Also ganz gefährlich, das sollte man so grob rechnen können. Und wenn ihr aber von Anfang an, gerade die ersten Jahre, empfehle ich das immer, einen Steuerberater habt oder vielleicht eine bekannte Freundin, die sich ein paar Euro zuverdienen will, euch da ein bisschen unterstützen kann, die sehen dann auch im Vorfeld. Die sagen dann, okay, du hast so viel verdient, jetzt mach im Dezember mal ein bisschen weniger oder so. Oder wir müssen nächstes Jahr auf jeden Fall sicher planen mit Umsatzsteuer. Und ja, dann, das ist eigentlich eine ganz gute Sache.
Auch dafür sind die Programme eigentlich ganz gut, weil du hast den Überblick. Also du siehst dann immer und wie deine Einnahmen, Ausgaben und so weiter sind und hast da deine Tabellen und auch deine Auswertungen und da kannst du immer so ein bisschen den Blick drauf
Ja,
haben.
genau. Und ich
Ja.
finde, wenn man ein gutes Programm hat, dann macht Buchhaltung auch echt Spaß, weil es sie viel schon abnimmt, ne? Die
Ja.
Buchungen gehen ja fast von alleine und dann macht Buchhaltung wirklich Spaß. Dann ist es nicht so, ich muss ja meine Buchhaltung machen, sondern es macht echt Fetz, ne? Macht Spaß, macht richtig Spaß. Wir lieben Buchhaltung.
Ja.
Ja,
Okay.
okay. Und dann war noch ein wichtiger Punkt auf der Liste, genau. Das ist nämlich das, was die Tanja eben schon ansprechen wollte. Sobald ihr nämlich hingeht und Gewerbe anmeldet im Fotografiebereich, passieren zwei Sachen, die voll ätzend sind, richtig ätzend, weil es kommen direkt ein paar Stellen auf euch zu und wollen Geld. Die sagen dann,
Ja.
ach super, du hast jetzt Gewerbe angemeldet, das heißt, du verdienst ab morgen ja 100.000 Euro im Monat. Und dann wird auf jeden Fall fällig diese IHK-Mitgliedschaft. Ich glaube, also das ist jetzt nicht die Welt. Das richtet sich natürlich irgendwann auch nach Einkommen. Also es ist die IHK oder Handwerkskammer. Das ist mal so, mal so. Also ihr müsst in einer von beiden Mitglied sein und es kommt so ein bisschen drauf an, wo ihr wohnt. Lasst euch nicht doppelt berechnen, weil das ist mir auch
Ja,
schon passiert. Ich bin
mir auch,
umgezogen. Genau, ich war bei der IHK Düsseldorf, bin umgezogen und dann kam hier auf einmal die Handwerkskammer, weil sie die Wuppertal
Genau.
und sagt, zahlen Sie mal Geld. Und er hat gesagt, Moment mal, ich bin doch schon bei der IHK und dann ist das sofort erledigt.
Ja.
Aber wenn man es nicht weiß, denkt man so, oh, guck, jetzt muss ich da auch noch Mitglied werden. Also ihr müsst nur bei der IHK oder der Handwerkskammer Mitglied sein, nicht doppelt. Und ja, man hat natürlich auch da gewisse Vorteile. Man kann da, glaube ich, auch Beratungsgespräche bekommen. Und ein bisschen Hilfe. Also ich war da einmal, man kann da theoretisch auch Fragen stellen und bekommt wohl auch Hilfe. Für mich war es nur lästig, weil ich musste dann irgendwie am Anfang 150 Euro bezahlen. Man hat, glaube ich, am Anfang nur den halben Beitragssatz, die ersten 2 Jahre, glaube ich. Und aber man muss halt dieses Geld bezahlen. Und was bei mir auch noch kam, war die BGE-TEM, das ist die Berufsgenossenschaft, die eben für diesen Fotografiebereich kommt. Und die wollen euch im Prinzip Zusatz absichern bei Unfällen jeder Art. Also die haben immer gesagt, ne, wenn ihr mir beim Fotoshooting ein Pferd über mich drüber trampelt und ich bin krankenversichert, normal, dann kommt da halt irgendwann ein Rettungswagen. Und wenn das Pferd mich übertrampelt, ich bin in der Berufsgenossenschaft, dann kommt der Hubschrauber, 5 Sterne Deluxe und sammelt mich ein. Also erkundigt euch da mal. Es ist aber wohl so, wenn man nur, man kann aus der BGE-TEM sich auch ausschließen lassen, gerade wenn man im Nebengewerbe ist, ne? Die wollen irgendwie so Gewinnprozent haben. Und solange man keine Angestellten hat, das nur nebenberuflich macht und eine gewisse Stundenzahl nicht überschreitet im Monat oder in der Woche, wie auch immer, die haben da sich auch schon mal ändernde Regelungen, dann könnt ihr euch davon befreien lassen. Aber erschreckt euch nicht, wenn die euch anschreiben und tausend Sachen von euch wissen wollen, das passiert, aber da könnt ihr euch befreien lassen. Aktueller Stand ist zumindest so. Ja, das ist auf jeden Fall auch so wichtig, ne?
Ja.
Und Ich laber und laber, aber wir machen am Ende auch noch mal so eine kurze Checklist, die blende ich ein, dass ihr das noch mal so auf einen Blick seht. Ich glaube, was auch noch so eine Sache ist, wo man sich vorher schlau machen sollte, ist jetzt mehr Thema als je zuvor, Thema Fotorechte und DSGVO. Was ist das? Wie muss ich mich absichern? Weil gerade, wenn man sich am Anfang ein Portfolio aufbaut, egal, ob ihr die Bilder auf Social Media postet oder eine schöne Webseite anlegen wollt, Flyer drucken wollt, dass ihr die Fotos auch wirklich nutzen dürft, die da drauf sind. Und was ihr da beachten müsst, da solltet ihr euch auf jeden Fall absichern. Und immer eine Einverständniserklärung, quasi ein Model Release von den Personen einholen, schriftlich. Ne? Und eine Datenschutzerklärung auf der Webseite ist auch ganz wichtig, dass eure Webseite rechtlich abgesichert ist. So, genau. Falls ihr da Hilfe braucht, Model Release, schreibt euch wahrscheinlich auch ChatGPT inzwischen. Ansonsten habe ich da noch einen Link für euch. Sagt doch mal bitte. Der junge Mann war ja auch schon bei mir im Podcast. Erzähl du doch mal kurz was. Da ist es doch.
Impressumspflicht halt ist auch wichtig, ne?
Genau, Impressumspflicht. Die gilt ja auch für die Social-Media-Kanäle, ne?
Ja.
Hust. Genau, also die Fotomanufaktur, da bekommt ihr auch alle möglichen Vorlagen.
Oh, okay. Kenn ich gar nicht.
Die haben wirklich schöne Sachen. Die sind auch super aufgestellt. Wartet mal kurz. Wo haben wir sie hier?
Business.
Der war bei mir im Podcast. Hörst du nicht meinen Podcast?
Doch, wenn ich die Zeit habe, höre ich den.
Ich finde das gerade nicht. Ich verlinke es euch auf jeden Fall. Fotokurse
schon. Auf jeden Fall immer den Podcast.
Sagst du nicht welchen? genau, also die
glaube,
haben
ich hab die, ich glaube, ich habe die letzten Podcast nicht gehört. Also da war irgendwie jemand, wo mir unsympathisch war und dann habe ich es einfach wegignoriert, den Podcast. Bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich.
Ja. Ein Gast war dir unsympathisch?
Ja, und dann habe ich deswegen, und dann habe ich gedacht, nee, höre ich mit Absicht nicht. Und seitdem bin ich jetzt irgendwie nicht mehr drin im Flow. Also keine Ahnung, aber ich muss es wieder aufrufen.
Apropos Gäste. Ich habe immer noch zwei Gäste interviewt und gefilmt, die hier noch nicht sind. Die Cecile Zahorka war bei mir über Forgotten Horses, ihre Pferdesachen, Pferdereisefotografie, super cooles Video. Es war sehr schwer, das fertig zu kriegen. Das kommt noch rein. Und ich habe mit der Sandra Oliver, Hundetrainerin, nette Hundetrainerin, mit der hast du auch einen Podcast, ne?
Ja, am 25.09.
Genau, wir haben über Cybermobbing gesprochen. Habe ich auch eine YouTube-Folge draus gemacht. Also, kommt noch. Also, die Fotomanufaktur, ich verlinke euch das. Und die haben alle möglichen Verträge. Die sind von einem Rechtsanwalt geschrieben worden. Ich wollte mal gerade gucken. Also, wenn ihr ganz am Anfang steht und nicht das Geld habt, euch einen eigenen Vertrag beim Rechtsanwalt machen zu lassen, ist das echt eine coole Sache. Und die haben hier auch ganz viel zum Thema DSGVO. Also die haben, ich wollte nur mal so einen kurzen Überblick geben, TFP-Vorlage, Hochzeitfotograf, ganz wichtig, Hochzeitsfotograf, inklusive AGB und DSGVO, Mustervertrag. Hier sogar Fotoboost-Vertrag. Kann ich mir auch vorstellen, ich habe das ja früher auch gemacht, jetzt diese Fotostation, weißt du, wo du dich auf der Hochzeit ablichten kannst, da brauchst du nämlich ja jetzt auch ganz viele vertragliche Absicherungen als Fotograf, weil du so viele fremde Leute fotografierst. Dann einen normalen Model-Release-Vertrag, Veröffentlichungsrechte, Fotograf, Videograf, also da Property-Release.
Ingo.
Property-Release, das ständige Thema, wenn ihr zum Beispiel Property-Release beinhaltet ja eben das Gebäude, also die Lokalität, wo ihr fotografiert. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel bei unserem Thema jetzt, um Tierfotografie zu bleiben, ich gehe jetzt an den Reitstall und mache dafür eine Versicherung, eine riesen Werbekampagne. Ich habe die Models gefragt, ich habe alles schriftlich fixiert und der Besitzer von der Reitanlage kommt dann irgendwann auf mich zu und sagt, es ist ja schön, dass ihr jetzt hier den ganzen Tag fotografiert habt, aber wo habe ich denn genehmigt, dass ihr die Bilder verwenden dürft? Weil das ist mein Hof. Da braucht ihr halt eben einen entsprechenden Property-Release-Vertrag, der euch da absichert, den ihr mit dem Besitzer der Lokalität macht. So.
Habe ich tatsächlich wirklich, bin ich ganz ehrlich, habe ich gar nicht, nie gemacht. Bin ich vielleicht auch ein bisschen gutgläubig. Früher habe ich so einen Haftungsausschluss gemacht für Workshops und so weiter, wenn da irgendwie was passiert. Aber ansonsten habe ich da wirklich nie was gemacht.
Okay, pass auf, wo wir jetzt zum Thema seriös und speziell sind. Ich oute mich jetzt so, ich habe noch nie in meinem Leben Verträge gemacht. Noch nie. 15 Jahre Selbstständigkeit, wobei das stimmt auch nicht. Wenn ich für große Businesskunden arbeite, dann schon.
Naja, die großen Firmen machen das ja auch von sich aus eigentlich. Also ich sag mal, die ganzen Firmen wie Nikon, Fressnapf, mit wem? Ja, also da kriegst du sowieso überall detaillierte Verträge und
von daher, sehr detailliert.
Ja.
Okay, also das ist aber trotzdem eine Sache, wo ihr euch absichern könnt. Also so als Info, so ein Model-Release-Vertrag bei denen, wo ihr wisst, der ist vom Rechtsanwalt, wo ihr nur noch eure eigenen Daten eingeben könnt. Da steht hier irgendwas von zwischen 12 und 30 Euro. Also es ist wahrscheinlich je nachdem, ob da noch eine DSGVO oder was auch immer drin ist. Und ich finde, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Dann macht ihr euch einmal die Zeit, setzt euren Briefbogen rein, füllt eure eigenen Daten daraus und dann habt ihr so was, was euch im Zweifel immer den Hintern rettet. So, gut.
Okay.
Verlinke ich euch auch.
Ja, lass uns mal ein bisschen durchgehen, das ist ja so langweilig.
Langweilig? Jetzt hetzt
ja,
mich doch
das ist ja
nicht.
Total langweilig. Wir sind ja noch nicht mal beim Ansatz vom Nebengewerbe.
Wir sind gleich fertig mit dem Nebengewerbe. Was ist los?
Ja, aber das hätte man doch in 3 Minuten durchmachen können. Zack, Nebengewerbe, 20 Euro und ab.
Ja, du stresst mich jetzt hier oder was? Mit dir los?
Ja.
Okay. Ich habe da noch irgendwas vergessen. Nee, Fotorecht. Genau, eine Sache noch, dann sind wir mit dem Nebengewerbe fertig. Versicherung prüfen. Also insbesondere Berufshaftpflicht für Schäden an Equipment und Dritten. Also eine Berufshaftpflicht muss man überlegen. Vielleicht jetzt nicht die, wenn ihr jetzt nur Outdoor-Shootings abschließt, 3 im Jahr, dann muss man überlegen, ob man die braucht. Aber sinnvoll ist es schon, sich da mal zu erkundigen. Vielleicht habt ihr einen Versicherungsmann eures Vertrauens, den ihr mal fragen könnt, mal, was empfiehlst du mir denn? Ich mache das und das. Und da können die euch ganz gut helfen. Aber eine Berufshaftpflicht und eventuell natürlich auch eine Equipmentversicherung. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Gibt es eine Podcast-Folge zu, verlinke ich euch auch, wo Tanja über ihre Equipmentversicherung spricht. Hast du die eigentlich jemals abgeschlossen?
Papi!
Was? Meine Equipmentversicherung?
Du hast eine, ne?
Die habe ich seit 100 Jahren. Die lieben mich. Die, wirklich. Also und ich liebe die auch.
Die ich wollte die abschließen und habe es nicht gemacht.
So, die mussten bei mir noch nie zahlen, aber die wollten. Also die wollten unbedingt bezahlen und die mussten nie. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß Kollegen, die auch dort sind und die sehr zufrieden sind. Und ich habe, wie gesagt, ich habe gar nicht, also bei mir bearbeiten die alles super schnell, aber ich habe halt auch keine Schäden, sondern nur manchmal Nachträge oder was weiß ich. Ich habe die schon lang, ja.
Ja, cool.
Für mich wichtig bei meiner Equipmentversicherung war eben das, dass ich nicht den Zeitwert versichert habe, so wie die meisten Versicherungen das haben, sondern dass ich eben den Neuwert des Nachfolgemodells versichert
habe. Ja, wenn man viel Geld hat wie Tanja, dann kann man das machen.
Nee, Quatsch, das ist Blödsinn, aber guck mal, jetzt nehmen wir an, du hast jetzt eine Z9, ne, und du versenkst die im See. Und ich möchte halt ganz gerne eine Vollkaskoversicherung haben, die auch wirklich alles übernimmt. So, und wenn ich jetzt die meine Kamera im See versenke und die Versicherung kommt dann an und sagt, ja, Moment, selbst verschulden, bla bla. Oder die sagt dann, ja, aber deine Kamera ist ja vielleicht noch zeitwert irgendwie 500 Euro, das nützt mir ja gar nichts. Dann kann ich mir, also ich für mich, brauche dann diese Versicherung nicht, bin ich ganz ehrlich. Und bei meiner Versicherung ist halt eine Vollkaskoversicherung für den Neuwert des Nachfolgemodells. Also darum ist die ein klein bisschen höher, aber du bekommst halt immer jetzt bei der Z9 zum Beispiel, wäre es halt die Z9, weil es noch keine andere gibt. Aber jetzt kommt ja, glaube ich, irgendwann die Z9 II raus. Spekulation meinerseits. Also ich habe wirklich keine Ahnung, spekuliere ich nur einfach.
Winterolympiade, war da nicht irgendwas?
Was?
Soll die nicht zur Olympiade kommen?
Ich habe wirklich, ich habe echt keine Ahnung. Es ist einfach nur von mir jetzt gedanklich gesponnen. Nicht, dass jetzt einer sagt, hier irgendwelche internen Infos von Nikon oder so. Ich habe einfach nur gedacht, von der Logik her müsste jetzt irgendwann die Z9 II kommen. Und wenn jetzt meine Z9 in See fällt, dann bekomme ich eine, und die ist nicht mehr reparabel, bekomme ich eine neue Z9 II. Und das bringt mir einfach wesentlich mehr, wie irgendein blödsinniger Zeitwert, mit dem du nichts anfangen kannst. Weil wenn du die Kohle sowieso, sagen wir mal, irgendwo rumliegen hast, dann brauchst du auch keine Versicherung. Weißt du, wie ich meine? Wenn du alles neu, ständig neu kaufen kannst, weil du ganz viel Kohle hast, dann brauchst du auch keine Versicherung. Aber wenn du dich dahingehend schützen willst, ist so eine Versicherung, finde ich, viel besser, so eine Vollkasko.
Ja, absolut. Also es passieren ja auch Unfälle, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Also die Z9 mit dem 70-200, ich hatte die gerade 3 Wochen, da ist die mir stativ umgefallen, zack, vorne rüber. Und das ist einfach so, es muss eigentlich nur einmal was passieren. Also bei mir hing es irgendwie daran zu gucken, was brauche ich, und dann hat es wieder nicht gepasst und keine Ahnung, ich muss es unbedingt auch nochmal angehen. Aber ich verlinke euch den Podcast, wo wir über diese Versicherung gesprochen haben, da hat Tanja ein bisschen was zu erzählt, und ich verlinke euch ganz viele Sachen, die ihr euch auf jeden Fall auch noch angucken könnt. Wir haben ja schon Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht, auch wie man an die Berechnung geht, so was muss ich als Selbstständiger verdienen. Kommen wir jetzt nämlich zu dem Unterschied. Bei mir war das damals so, ich habe immer gedacht, wenn man sich selbstständig macht, dann muss man quasi 3-mal so viel verdienen, wie man am Ende braucht. So. Und keiner kann euch sagen, wie viel ihr verdienen müsst. Also ich kann jetzt nicht sagen, du musst 100.000 Euro Umsatz im Jahr machen oder weiß nicht, es geht ja, um das vorwegzugreifen, wenn wir von Umsatz sprechen, Umsatz, da könnt ihr gar nichts mitmachen. Also ich habe auch einen wahnsinnigen Umsatz, weil ich ja durch mein Bildarchiv ganz viele Verkäufe tätige, muss aber ja 50% an meine Fotografen auszahlen. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel 100.000 Euro bei meinem Bildarchiv generiere, dann bleiben mir ja nur 50.000 Euro. Also ich mache zwar 100.000 Euro Umsatz, aber nur 50.000 Euro Gewinn. Und von diesen 50.000 Euro muss ich ja noch alle möglichen Kosten abziehen, die meinen Gewinn noch mal kleiner machen. Also zum Beispiel die Hostinggebühren, Werbekosten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich jetzt sage, boah, mein Archiv macht als Beispiel, weiß nicht, 100.000 Euro Umsatz, aber eben nur 20.000 Euro Gewinn. Das klingt Umsatz immer viel besser als Gewinn. Aber Gewinn ist auch das, was ihr am Ende versteuern müsst. Also was die einkommensteuerrechtliche Relevanz angeht. Und jetzt kommt halt drauf an, habt ihr, sage ich mal, einen Single-Haushalt, ne, eine dicke Bude mit 3 Hunden und 2 Pferden und ein dickes Auto, da müsst ihr natürlich viel, viel mehr später verdienen, Gewinn machen, als jemand, der, vielleicht, weiß ich nicht, sagt, och, mein Mann ist gut im Job, ich mache das jetzt mal nebenbei, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job beim Aldi an der Kasse. Aber es ist im Prinzip jetzt egal, ob ihr 500 Euro Gewinn macht oder 5.000 Euro Gewinn. So, da habt ihr natürlich ein viel leichteres Denken.
Darf ich was sagen?
Ja, bitte.
Vorab, was ich ganz cool finde, ich habe es gestern in meiner Story geteilt, weil ich es einfach so cool finde, weil wir ja schon oft drüber gesprochen haben und von überall erschlagen werden von den Business Coaches, die immer posten, 100.000 im Monat. Wir machen 100.000 im Monat. Ne? So. Und ich habe gestern den Calvin Hollywood verlinkt, weil ich es genau passend fand, was der gesagt hat, weil der auch gesagt hat, yo, die 100.000, und das ist jetzt für mich ganz wichtig für alle, die eben die 100.000 im Monat nicht haben, dass die nicht irgendwie denken, sie wären Loser oder so, weil 100.000 im Monat hört sich toll an. Du hast aber auch an Kosten 70.000 oder so. Ne? Das muss man auch sehen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ganz, ganz cool, ich habe ja 100.000 im Monat, da kann ich ja 70.000 an Kosten haben. Aber der hat eben das auch gesagt, wie es ist. Du hast ja nicht die 100.000 und kannst dann deine Kosten verteilen, sondern du musst davon ausgehen, du hast erstmal quasi null und musst 60.000, 70.000 Euro Kosten bringen, um deine 100.000 praktisch einzunehmen. Und allein auch der Druck ist ein wirklich hoher. Und da
vielleicht,
muss man.
Vielleicht muss man so ein bisschen erklären, dass der, da ist ja nicht die Rede von mir. Also, wenn ich 100.000 Euro Umsatz mit der Fotografie mache, da wäre ich ja reich wie Kasper im Monat. Also, da würde ja. Aber wir reden ja jetzt von Leuten, die vielleicht ein Fotostudio irgendwo haben, wo die 5.000 Euro Miete bezahlen. Also, bei meinem Mann ist das zum Beispiel so: der hat eine riesen Halle für seine Firma. Der hat 4 Angestellte, der hat die Firmenwagen und so. Der muss ja jeden Monat alleine erstmal ein paar tausend Euro verdienen, um seine Fixkosten zu decken, ne? Und dann seid ihr schnell bei solchen Summen, ja.
So, aber das ist bei mir nicht anders. Ich muss im Monat auch wirklich eine Menge verdienen, um erstmal überhaupt. Also das ist nicht zu vernachlässigen, finde ich. Und ich finde es auch ganz wichtig, weil es hört sich wirklich alles immer so super schön an, ist es auch, eine Selbstständigkeit. Aber eine Selbstständigkeit ist auch Hintern aufreißen, sind wir uns ganz ehrlich. Und ich finde es auch wichtig, das wirklich zu erwähnen, ne?
Ja, also, vor allen Dingen, da haben wir ja auch schon, wir wollen jetzt auch nicht vom Thema wieder abgreifen, aber da müsst ihr einfach überlegen und zwar nicht auf irgendwelche Business-Hain zu hören, die euch das erzählen wollen. Ihr müsst im Vorfeld gucken, egal wo ihr reingeht, was muss ich verdienen, was muss am Monatsende hängen bleiben. Ihr müsst euch Puffer schaffen, ihr müsst am Anfang lieber mehr auf Seite legen, bevor der dicke Hammer kommt und das Finanzamt sagt, so, jetzt will ich aber von allem, was du verdient hast, letztes Jahr noch 20% Einkommensteuer. Und wenn ihr das alles wisst und gut aufgestellt seid, dann braucht ihr da keine Angst vor haben. Problematisch wird es nur, wenn man blauäugig da dran geht und dann kommt irgendwann der dicke Hammer. Bei mir war das zum Beispiel, habe ich auch schon oft erzählt, als ich irgendwann so viel verdient habe, dass diese dicke Einkommensteuer kam und das Finanzamt so lange gewartet hat, dass ich quasi die Einkommensteuer direkt für 3 Jahre bezahlen musste. Also eine Vorsteuer und dann nochmal für das Folgejahr. Also das war richtig, richtig übel. Aber habt ihr entweder, also wenn ihr viel verdient, empfehle ich euch so auf jeden Fall einen Steuerberater, weil wenn ihr 30, 40, 50.000 Euro Gewinn macht, Tanja wieder mit ihrem Nachbarn am Schäkern oder mit ihm?
Nee, der Chris und der Maurer, die stehen
da. Der Chris und der Maurer. Also wenn ihr gewisse Summen überschreitet, je mehr ihr verdient, desto höher werden eventuell auch diese Gebühren, die dann anfallen. Und damit ihr dann nicht in Ohnmacht fallt, müsst ihr das wissen. Und dann solltet ihr bei gewissen Summen dann auch echt einen Steuerberater engagieren, der sich auf jeden Fall lohnt. So.
Aber 20% Einkommensteuer ist doch.
Nein, die Einkommensteuer ist natürlich gestaffelt nach dem, was ihr einnehmt. Wenn ihr, sage ich, ich weiß nicht, ab wie viel die greift. Also ich habe hier aufgeschrieben, die Gewerbesteuer kommt ab 24.500 Euro. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ab wann die Einkommensteuer anfängt. War das nicht auch irgendwie so 17 irgendwas oder 18 irgendwas Gewinn? Also irgendwann kommt ihr nämlich dann auch in diese Einkommensteuerpflicht und da müsst ihr euer Einkommen versteuern. Und je höher das ist, desto mehr Prozent werden da fällig. Und dann sind das halt schnell mal ein paar tausend Euro, die ihr dann nachzahlen müsst.
Genau. Und die Gewerbesteuer, die fällt zum Beispiel bei Freiberuflern nicht an.
Genau, also da lass uns auf jeden Fall auch gleich noch drüber sprechen, weil wir müssen jetzt erstmal so die richtige Kurve finden. Was ändert sich denn jetzt überhaupt, wenn ihr euch selbstständig macht? Also ich finde, als erstes muss mal so die Überlegung sein, habe ich genug Startkapital? Ne, was muss ich monatlich verdienen, dass man sich so im Kopf ein bisschen diesen Businessplan macht und welche Hilfen kann ich bekommen, wie zum Beispiel ein Existenzgründer. Wenn ich jetzt meinen Hauptjob aufgebe, sind die Kriterien erfüllt, dass mir der Staat ein bisschen unter die Arme greift, die ersten 9 Monate mir einen Existenzgründerzuschuss zahlt. Das ist meistens der Fall, wenn ihr zum Beispiel gekündigt werdet, ne, oder auch auf ärztlichen Rat hinkündigt oder wie auch immer, dann habt ihr da schon Anrechte drauf, eventuell so einen Existenzgründer zu bekommen. Und macht ein Businessplan Sinn, weil ich Kredite brauche oder erstmal was aufnehmen will, dann schreibt euch der Steuerberater und oder es gibt auch spezielle Leute, ne, die sich dafür, die sowas machen. Also ich weiß zum Beispiel, Bekannte von uns, die haben einen guten Businessplan entworfen mit irgendjemandem, der das hauptberuflich macht und die haben wahnsinnige Kredite bekommen am Anfang. Konnten nichts nachweisen, aber haben unendlich viel Geld bekommen, um sich einen Fuhrpark und alles aufzubauen. Also sollte man auf jeden Fall mal abchecken, ob ihr irgendwelche Unterstützung da in dem Gebiet bekommt. Und und dann ist die Frage natürlich wichtig, was kommt für mich in Frage? So grob den Unterschied zwischen Freiberufler und...
Gewerbe? Naja, also das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil das muss der Steuerberater mit dem Finanzamt klären. Das Finanzamt kann auch sagen, nö, Moment mal, das ist hier kein Freiberufler und sowas, ne? Und kann dann sagen, nee, du zahlst hier Gewerbesteuer und bist kein Freiberufler. Das, also ich kann das gar nicht so tausendgenau sagen. Ich würde da wirklich eben den Steuerberater und Finanzamt fragen. Und mein Finanzamt hat es akzeptiert dann mit der Steuerberaterin. Es gibt aber ein paar Punkte, die kannst du als Fotograf, da musst du ein Gewerbe nachher haben. Ne?
Also ich kann dazu nur sagen,
Hochzeiten, ja. Ich glaube, Hochzeiten und so musst du ein Gewerbe, glaube ich, haben. Ne?
Genau. Also mir hat man das damals so erklärt, dass wenn ich zum Beispiel einen künstlerischen Beruf habe, also mein Job mehr so auf künstlerischen Aspekten steht, also zum Beispiel gibt es so eine Nische neugeborenen Fotografen, es fällt nicht auch dieses ganze Bildillustrationsgedöns darunter, also Bücher und Fotos für Veröffentlichungen, ist das nicht auch freiberuflich? Weil ich habe eine Kollegin, die hat beides. Die hat sowohl ein Gewerbe als auch einen Freiberufler und kann bestimmte Einnahmen über den Freiberufler laufen lassen und andere über das andere, über das Gewerbe.
Ja, das hat der Chris auch. Also das hat der Chris auch, aber weil der irgendwie Ingenieur ist, da kannst du das, glaube ich, und eine GmbH hat. Aber das ist jetzt wieder speziell.
Okay, also ich glaube, aber man kann so grob sagen, wenn ihr gezielt viele Auftragsarbeiten habt, die jetzt nicht so unter dem künstlerischen Gesichtspunkt fallen, wie, weiß ich nicht, ich mache Fine Art Fotografie, nein, also Spaß beiseite. Ich mache jetzt irgendwie was super künstlerisch angehauchtes. Und wenn ihr so Hochzeitsfotografie und sowas macht oder Business-Porträts oder so, ich glaube, dann greift in den meisten Fällen der Freiberufler nicht. Aber auch da schreibt, ja.
Ist Bock.
Schreibt euch das auf die Liste, dass ihr das mit dem Steuerberater sprecht. Fragt ChatGPT sonst nochmal und ich glaube, der Steuerfit hat auch was dazu gemacht. Der Unterschied, da habe ich nämlich auch reingeguckt, ich habe da auch eine Folge zugemacht. Genau. Aber man kann, glaube ich, grob sagen, du bist dann der Künstlersozialkasse zuzuordnen, richtig?
Nee.
Auch nicht. Das hat auch
also, und auch der Steuerberater kann es nur bedingt sagen, weil letzten Endes ist wirklich dein Finanzamt dann entscheidet. Also dein Steuerberater kann sagen, du pass auf, du fährst dich besser als Freiberufler. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe zum Beispiel ja den Shop. Ne? So, da bist du auch im Gewerbe normalerweise. Da ich aber, und da hat das Finanzamt dann, also ich krieg's nicht ganz zusammen, aber irgendwie so war es, das Finanzamt dann auch gesagt, nee, Moment, die hat ja hier einen Shop und so weiter. Und mein Steuerberaterin hat dann aber gesagt, ja, ich verkaufe aber nur eigene Fotoprodukte. Okay. Und da ist es dann wieder was anderes. Würde ich jetzt Waren einkaufen und die verkaufen, dann wäre ich wieder ein Gewerbe. Aber da ich nur meine eigenen Fotoprodukte quasi mache und mein eigenes geistiges Eigentum, ist das okay.
Okay.
Und du bist nicht automatisch Künstlersozialkasse, du kannst in die Künstlersozialkasse eventuell gehen.
Okay.
War von mir auch eine Überlegung schon ein paar Mal, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut. Also die Krankenkasse ist ja mein absolutes Aggressionsthema Nummer eins. Ich hatte es gestern Abend schon wieder. Bei Krankenkasse gehe ich völlig steil, völlig. Also ganz ehrlich, da ist mein Spaßlevel, also ich habe ganz, ganz viel Spaßlevel, aber der ist bei Krankenkasse, ist der wirklich vorbei. Ich habe gestern wieder mit der Krankenkasse telefoniert und ich bin da auch schon so schnippisch, ganz ehrlich, wo ich immer nett bin, aber mit denen bin ich schon so schnippisch, dass ich, dass mir echt nichts mehr einfällt. Und Künstlersozialkasse ist, glaube ich, da hätte ich mich mehr informieren sollen. Du musst das, glaube ich, auf deine Rechnungen mit aufnehmen. Ne? Also du musst, wenn du in der Künstlersozialkasse bist, musst du die Beiträge in die Rechnungen an deine Auftraggeber praktisch mit
Ja, ich glaube, ich glaube so, dass die Auftraggeber wie Firmen und so das dann direkt an die Künstlersozialkasse bezahlen. Genau. Ich kenne mich da auch zu wenig mit aus. Also ich glaube, das ist nicht so das Übliche. Also ich glaube, die Künstlersozialkasse ist nichts, wo wir Standardfotografen einzuordnen sind, genauso wenig wie in den Freiberufler. Ich glaube, für uns greift eher das Standardgewerbe und wahrscheinlich eher die Frage, will ich mich privat oder gesetzlich krankenversichern?
Genau. Wir hatten, Ja, wir hatten die Diskussion mit meinen Kolleginnen bei Nikon. Da kam die Frage auf in, glaube ich, auf den Nikon Days oder sowas, wie wir alle versichert sind. Und da war es so halb Freiberufler und Künstlersozialkasse und halb Gewerbe. Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt so ein bisschen was in je nach Schiene, wo du da arbeitest, dass man das eben eher so künstlerisch auslegen kann, was du machst. Ne? Mhm. Ich glaube, dann könnte man das sich schon informieren, was besser ist. Die Frage ist ja auch, was unterm Strich dann auch wirklich besser ist. Ne? So. Mhm. Wir sprechen aber, denke ich mal, so jetzt hauptsächlich über die Standardgewerbe, weil wir da auch am meisten, denke ich, zu sagen können. Und in dem Moment, wo ihr euch jetzt selbstständig macht, ist ja die Frage, was passiert jetzt? Was muss ich berücksichtigen? Weil das ist ja ein Riesenschritt. Abgesehen davon, dass wir uns mal so ins da reintrauen, was wir verdienen müssen. Das muss ja eben unterm Strich auch rauskommen. Jetzt kommt nämlich als allererstes eine Aufstellung, was für Kosten müsst ihr überlegen. So, und das erste, Kranken- und Rentenversicherung. So. Ob ihr euch, wie gesagt, jetzt krankenversichert, privat und gesetzlich, die Diskussion wollen wir jetzt hier nicht führen, weil das hat beides Vor- und Nachteile, ne? Also und auch, ob ihr euch rentenversichert oder nicht, auch das wollen wir nicht mit euch diskutieren. Da müsst ihr so ein bisschen gucken, was für euch greift. Ich war zum Beispiel noch sehr jung, als ich mich selbstständig gemacht habe. Wie alt war ich denn da? Ende 20. Und da war das noch, ich war gesund. Also für mich hat sich das auf jeden Fall rentiert jetzt über die Jahre. Nachteil ist natürlich, die Frage ist, wie komme ich jemals wieder raus? Es wird natürlich im Alter immer teuer mit der privaten Versicherung. Und da muss man einfach so überlegen, macht das noch Sinn? Bei der gesetzlichen habt ihr einfach so einen prozentualen Anteil, den ihr da zahlen müsst. Ja, genau. Aber auch da kann euch das passieren. Also das ist nicht wenig. Und auch da kann es euch halt passieren, dass ihr nachzahlen müsst. Ne? Weil ihr denkt, naja gut, im ersten Jahr, ich sag mal, ich mache 30.000 Euro Gewinn vielleicht. Dann rechnet ihr danach die Umsatz, die Krankenkasse bezahlt ihr. Und am Ende des Jahres sagt ihr, boah, ich habe 60.000 Euro Gewinn gemacht. Und dann sagt die Krankenkasse, so wie alle das machen und dann ja. Wird das echt teuer. Deswegen sage ich, je mehr Puffer ihr am Anfang habt, legt wirklich die ersten 2-3 Jahre alles auf Seite, was ihr übrig habt.
Ja.
Und nicht sagt, oh, ich habe 10.000 Euro auf dem Konto, ich kaufe mir eine neue Kamera, ich mache dies, ich mache das, weil es gibt nichts Schlimmeres, als nicht schlafen zu können, weil man über seine Verhältnisse gelebt hat und diese Verhältnisse kennt man halt erst mit der Zeit. Ne? Weil man sie am Anfang kann man sie nur schätzen und schätzen ist bei einer Selbstständigkeit immer super schwer. Da kommt im Oktober ein Kunde, der sagt, ich will noch Geld ausgeben, ich habe hier einen Job für 10.000 Euro und schon seid ihr nicht mehr in der Berechnung drin. Auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, Entschuldigung, Tanja, ich laber und laber, ich weiß. Was man auch wissen muss, also mein Mann zum Beispiel, der die Buchhaltung macht, seine Mutter, weil der da keinen Plan von hat und der hat das bis heute auch so bestimmte Sachen nicht verstanden. Wenn ihr jetzt nämlich zum Beispiel am Jahresende sagt der Steuerberater euch, ihr habt zu viel verdient, wir haben ein Problem, du hast zu viel verdient, du wirst große Nachzahlungen machen müssen, ne? Die Vorauszahlungen passen nicht mehr oder wie auch immer. Dann geht man hin und denkt, ja geil, dann kaufe ich mir jetzt nochmal eben für 5.000 Euro eine Kamera. Und dann habt ihr nämlich das Problem, dass eine Kamera einfach nicht 1:1 gegengeschrieben werden kann.
Ja.
Das könnt ihr aber zum Beispiel mit einem PC. Also das heißt, wenn ihr jetzt am 31.12. feststellt, ihr habt 3.000 Euro zu viel verdient, ne? Dann könnt ihr euch für 3.000 Euro einen Rechner kaufen, also jetzt, ne, zumindest im Dezember, und dann könnt ihr den unter Umständen komplett gegenrechnen. Aber eine Kamera wird über mehrere Jahre abgeschrieben. Das heißt, ihr dürft dann nur einen gewissen Teil, wenn die Kamera 5.000 Euro gekostet hat und ihr müsst die über 5 Jahre abschreiben, dann könnt ihr eben nur 1.000 Euro in diesem Jahr Geld machen, beziehungsweise wenn ihr sie im Dezember kauft, eben auch nur diesen kleinen Prozentanteil von dem Jahr, in dem ihr sie gekauft habt. Und das ist natürlich heftig. So,
aber das hast du hast es ja mit allem. Das ist ja auch mit Auto, mit der 1%-Regelung. Was machst du? Oder Fahrtenbuch oder was weiß ich. Aber ich finde tatsächlich, also wenn ich das jetzt kurz unterbrechen darf. Ich glaube, den Fehler, oder was heißt Fehler, aber ich glaube, so blauäugig sind wir alle so ein bisschen an die Sache rangegangen, außer der Chris, der immer sagt, wir sind Loser. Ich finde tatsächlich die Punkte extrem wichtig. Einfach zu sagen, wenn wir jetzt so sagen, ja gut, wollen wir nicht drauf eingehen, wir brauchen Krankenversicherung, und das brauchen wir, wollen wir nicht drauf eingehen und so weiter. Ich finde, das sind Punkte, die total wichtig sind. Und ich glaube ganz ehrlich, ich hatte zu Anfang einen Steuerberater, allerdings nicht den richtigen für mich. Das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Und das hat mich auch viel dummes Zeug gebracht. Und würde ich das jetzt nochmal machen, würde ich vieles anders machen. Ich würde das wirklich komplett über einen Steuerberater regeln lassen. Du willst halt am Anfang nicht so viel Geld ausgeben. Ist auch richtig so, weil du denkst halt auch, ja gut, das muss man sich sparen, das muss man sich sparen und so. Aber, und das, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast mit dem, ja, wir sind jung, wir sind gesund, ne? So, ich bin jetzt wirklich, ja, 60, ne? Und denk mir so, shit, es geht so langsam bergab. Und ich glaube, ich hätte viele Dinge wirklich anders gemacht. Vor allem diese Krankenversicherung, die mich tödlich ärgert. Und ich finde das ein brutal wichtiger Posten, auch wenn du sagst, nee, aber ich finde den Posten extrem wichtig, weil das sind alles so Grundvoraussetzungen für das
Business. Was meinst du jetzt? Nein, ich habe nur gesagt, dass wenn du jetzt auf die ganzen Details eingehst, wie lasse ich mich rentenversichern oder nicht, was sind die Vor- und Nachteile oder welche Krankenversicherung ist jetzt das Beste für mich, ich finde das super schwierig. Also zu sagen, das sind eigentlich Sachen, alles hat ja Vor- und Nachteile. Ne? Du verdienst jetzt vielleicht mehr oder einer sagt auf gar keinen Fall in die Private. Ich kenne ganz viele, die sagen, geh auf gar keinen Fall in die Private, da kommst du nie mehr raus. Das kostet später mehrere tausend Euro im Jahr. So, ich bin jemand, der sagt, ich würde das jederzeit wieder machen, weil ich viel mehr Versicherung bezahlt hätte, wenn ich mich hätte gesetzlich versichern lassen. Ja, und genau. Ich glaube nur, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das jetzt hier im kleinsten Detail zu erklären, wo ist der Unterschied zwischen, da kannst du ja eine eigene Folge zu machen, zwischen privater
und Versicherung. Ja, natürlich kannst du eine eigene Folge machen, aber ich denke trotz alledem, das wäre auch ein Punkt gewesen, den ich anders gemacht hätte. Ich bin freiwillig gesetzlich und du bist privat, ne? Und ich hatte immer Schiss vor der Privaten, weil ich immer gedacht habe, buh, da bist du drin, dann kommst du nie mehr raus, die haben dich einmal gefangen und so. Der Beitrag war relativ hoch, ich habe das damals angefragt, der Beitrag war relativ hoch. Dann hast du natürlich, du hast in der Privaten natürlich das Ding, dass du auch die Rechnungen vorauslegen musst, ne? Also musst du auch wieder Geld auf Seite haben, um die Rechnungen, Arztrechnungen eventuell vorzufinanzieren. Und das waren alles so Punkte, wo ich gedacht habe, nee, da komme ich so teuer und so. Und in der Gesetz, freiwillig gesetzlich, komme ich günstig, weil wenn ich nichts verdiene oder ganz, ganz wenig verdiene, dann ist meine Krankenversicherung, mein Krankenversicherungsbeitrag auch ganz, ganz, ganz niedrig. Ne? So habe ich gedacht. Das ist aber ein Falschdenken, weil genau wie du sagst, und ich finde, da muss man auch die Leute vorwarnen, erstmal ist die freiwillig gesetzliche extrem teuer, finde ich, extrem teuer. Und der von der Krankenversicherung sagt zu mir immer, die sind ja eh schnippisch mit mir, die sagen, ja, Frau Brandt, zahlen Sie für die Allgemeinheit. Ja, top. Freue ich mich riesig. Aber das Ding ist, so wie wir am Anfang von den Steuern gesprochen haben, muss man auch von der Krankenversicherung. Frederik, kommst du da runter? Muss man auch mit der Krankenversicherung sagen, weil du hast schon gesagt, wenn man mehr verdient, muss man nachzahlen. Ne? Du gibst deine Einschätzung ab. Ich sage jetzt einfach mal, 1.000 Euro im Monat dein Einkommen oder sowas, dann kommt ja das Folgejahr und es kann dir dann passieren, weil du bist ja mit den Steuerbescheiden immer hinterher. Ne? Also du hast ja nicht den aktuellen Steuerbescheid, du hast ja nicht am 31.12.25 den Steuerbescheid für 25, sondern du bist ja immer hinterher. So, und jetzt heißt das auch, dass die gesetzliche Kasse berechnet nach den Steuerbescheiden, nach deinem letzten Steuerbescheid. So, jetzt kann es passieren, du hast vielleicht dein Einkommen ein bisschen geringer geschätzt, musst du also in 2 Jahren erstmal diese Jahre nachbezahlen und musst dann für das Folgejahr, auch wenn du dann weniger vielleicht verdienen solltest, diesen extrem hohen Satz erstmal bezahlen, den die Kasse, also du kannst jetzt nicht zum Beispiel hergehen und kannst 2 Jahre ganz gut verdienen und im dritten Jahr erstmal nicht und du denkst, ja gut, dann setzen die das ja runter, von wegen, das wird dir nicht passieren. Und es ist dasselbe wie mit dem Finanzamt auch, die kommen dann auch nach 3 Jahren und dann wollen die nicht nur die Nachzahlungen, sondern auch noch eine Vorauszahlung.
Genau.
Und dann stehst du da und am Ende, mich kommt am Ende die freiwillig gesetzliche einfach mal so richtig teuer. Mhm. Richtig. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Und
wir können ja mal das Thema Vorauszahlung überhaupt erklären, was das ist. Also ich habe am Anfang das auch nicht so richtig verstanden. Üblicherweise ist das ja am Anfang so, dass ihr quasi am Ende des Jahres gebt ihr eure Zahlen ab, wobei ihr das ja nicht im Januar machen müsst, sondern ihr habt ja gerade, wenn ihr einen Steuerberater habt, Zeit bis, glaube ich, zum Oktober des Folgejahres. Also ungefähr die Zeit. Das hat sich geändert, ist auch shit egal. So, und dann braucht das Finanzamt ja nochmal Zeit, das alles zu prüfen. Also, wir haben jetzt September. Ich habe noch keinen Einkommensteuerbescheid von 2023.
Ich habe den seit 2 Wochen oder so.
Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hattet 2023 ein mega umsatzstarkes oder gewinnstarkes Jahr. Ihr habt 50.000 Euro Gewinn mehr gemacht als sonst und das Finanzamt bearbeitet das jetzt und macht euren Einkommensteuerbescheid. Dann wird sofort die Krankenkasse alarmiert und sagt, wow, das Geld hat die ja bestimmt auch in 24 und bestimmt auch in 25 verdient. Und das Finanzamt wird sagen, geil, jetzt musst du vorauszahlen. Das heißt, wenn man eine gewisse Summe übersteigt, will das Finanzamt halt nicht am Jahresende, nachdem du alles abgegeben hast, dein Geld, sondern eben schon im Voraus. Weil die sagen, du verdienst so dick, kannst du jetzt, ich finde Vorauszahlung ja eh total furchtbar, weil wie kann man immer vorauszahlen, was man noch nicht verdient hat, aber okay. Mhm. Und dann passiert das durch diese Überschneidung, von der wir gerade gesprochen haben, dass eben nicht nur ein Jahr fällig wird, was man ja vielleicht auf der hohen Kante noch hat, weil man weiß, okay, es kommt vielleicht, sondern man muss es auch danach bezahlen. Ich weiß, dass man beim Finanzamt noch teilweise bei der Einkommensteuer Möglichkeiten hat, wenn man einen Steuerberater hat, der kann sagen, Moment, ich habe hier die Zahlen schon mal grob für 24, die Frau Schick hat nur in 23 so viel Geld verdient, der Krankenkasse ist das aber tatsächlich scheißegal. Und dann müsst ihr das auf jeden Fall bezahlen. Und je nachdem, was ihr verdient, und wir reden jetzt nicht davon, dass ihr eine 250.000 Gewinn machen müsst im Jahr, sondern wir reden hier von normalen Zahlen, ich sag mal so, 30, 40, 50.000 Euro Gewinn im Jahr. Das werden ein paar tausend Euro. Und wenn ihr die nicht habt, manchmal reicht auch nicht das, was ihr zurückgelegt habt, sondern manchmal braucht man einfach mal zum Starten ein bisschen was auf der hohen Kante. Weil wenn ihr einmal in diesem Ding drin seid, in diesen Vorauszahlungen, dann passiert euch ja nichts mehr, weil ihr ja immer schon in dieser Maschinerie drin seid. Ihr müsst es dann nur noch berücksichtigen, wenn ihr auf einmal einen wahnsinnigen Anstieg im Gewinn zu verzollen habt. Ne? Aber ansonsten, wenn man einmal in diesem System drin ist, dann funktioniert es ja. Ne? Also das kann ich euch echt nur empfehlen, weil ich kenne ganz viele, denen das passiert ist, denen das Genick gebrochen hat. Mein Mann war ja auch davon betroffen, er hat ja auch mal ein Jahr so einen Riesenauftrag gehabt und dann war das halt so, Kamelle, super, wir haben endlich Geld, ne? Wir können in Urlaub fahren, pipapo. Und dann kam irgendwann das ganz böse Erwachen. Und das kann ich jedem empfehlen, ja.
Ich weiß also, und ich habe zum Beispiel, was die Krankenversicherung angeht, ich glaube, ich hatte die, glaube ich, nie unter 1.000 Euro im Monat, also immer aufwärts. Und ich weiß, mir erzählt jeder immer irgendwie, was, ich zahle nur 400 oder so, wo ich denke, okay, weiß ich jetzt nicht, wo ihr die 400 herkriegt, ne? Ich zahle ja nicht freiwillig mehr, ne? Aber also je mehr man verdient, desto mehr geht einfach weg und irgendwo habe ich mal eine Studie gehört, dass du, glaube ich, bis zum 13.8. oder 13.7. oder sowas arbeitest du quasi fürs Finanzamt und erst danach für dich, ne? Irgendwie sowas. Da gibt es so einen Stichtag, ne?
Krass, ja.
Also
es ist schon heftig.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Problem. Also das heißt, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass Kranken- und Rentenversicherung ein Thema wird. Und da müsst ihr euch im Vorfeld so ein bisschen mit befassen. Mache ich nicht. Bei der Rentenversicherung ist es, glaube ich, auch, dass man das in manchen Fotobereichen ist es relevant, in anderen nicht. Ganz
wichtig ist auch das Kranksein. Nicht nur das Krankenversichert, sondern das Kranksein. Stimmt. Also wie viele kenne ich, die sagen, oh, ich war jetzt mal 8 Monate krankgeschrieben wegen Burnout. Da bist du aus deinem Beruf raus. Also da bist du als Selbstständiger raus. Das muss man ganz ehrlich
sagen. Ich glaube, mein Mann hat eine, also Krankentagegeldversicherung kann ich euch nur ans Herz legen und guckt darauf, wie viel die bezahlen, ob ihr damit im Notfall irgendwas überbrücken könnt. Ne, weil es nützt euch ja nichts, wenn die euch ab dem 100. Tag 20 Euro am Tag bezahlen. Manche machen das nach Gewinn, nach dem, was ihr einnehmt. Das ist natürlich am Anfang auch kacke. Bei mir ist das ein fester Satz. Die zahlen mir Summe XY pro Tag, ohne dass ich nachweisen muss, was ich verdiene. Und das ist so, dass ich damit zumindest meine Kosten decken könnte. Und auch schon, glaube ich, ab dem 21. Tag. Ne? Da wird die natürlich immer teurer, aber die empfehle ich euch wirklich, weil die hat mir zum Beispiel den Hintern gerettet bei meinen Schwangerschaften. Also das ist dann ja quasi, ich habe ja nicht das wie du den Mutterschutz, den ich dann bezahlt bekomme. Und bei mir war das dann über die Krankentagegeldversicherung abgedeckt.
Wie, du hast es nicht wie ich mit Mutterschutz?
Na, wenn du gesetzlich versichert bist, hast du ja diesen Mutterschutz. Dann kriegst du ja über die Krankenkasse was zugesteuert zum Teil.
Meinst du? Ich bin freiwillig versichert.
Ja, aber du bist ja, also es ist normalerweise so, dass die Krankenkasse dir im Mutterschutz, glaube ich, irgendwas bezahlt. Ist doch scheißegal, will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es ist bei der Krankentageversicherung, sonst hätte ich es nicht bekommen.
Okay, aber gut, dass du sagst, weil das ist so wie bei dir die Kameraausrüstung. Ich wollte mich da auch schon ewig lang drum kümmern.
Wolltest du noch ein paar Kinder kriegen?
Nee.
Krankentagegeld, ja.
Ja.
Also ich empfehle euch an der Stelle auch noch einen Podcast, den habe ich mit der Claudia Rahlmeier gemacht, zum Thema Elterngeld, also wenn ihr jetzt irgendwie Familienplanung und Co. angeht, und da haben wir es auch nochmal besprochen mit dem Krankentagegeld und welche Versicherung zahlt euch was. Also falls euch das Thema interessiert, da kann ich euch den Podcast noch zu verlinken. Ich muss mir das mal aufschreiben hier, sonst verpenne ich das nämlich. Genau, also das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt, Elterngedöns, wenn ihr da was seht, dann kann ich euch den Podcast verlinken, weil da sind wir jetzt, bin ich jetzt auch aktuell nicht mehr so im Thema, bevor ich was Falsches erzähle. Okay, also das sind auf jeden Fall versicherungsrechtlich, war ein guter Hinweis, Krankentagegeldversicherung, nochmal zur Absicherung, super wichtig, braucht euch nur mal ein Bein brechen, ne? So. Genau, und die steuerlichen Pflichten, und da sind wir jetzt nämlich jetzt. Die Einkommensteuervorauszahlungen sind möglich, je nachdem, was ihr, dass euch die Vorauszahlungen treffen, dass ihr prüfen müsst, ne, habe ich jetzt noch eine Kleinunternehmerregelung oder komme ich da bald hinaus? Wenn ihr jetzt am Anfang viel Minus macht durch eure ganzen Abschreibungen, dann ist das vielleicht die ersten 2, 3 Jahre noch kein Thema, aber irgendwann natürlich dann schon. Genau, und dass ihr Gewerbesteuer zahlen müsst ab 24.500 € Gewinn im Jahr. Das passiert dann aber automatisch. Das heißt, euer Steuerprogramm, Steuerberater, der kann das, wenn er die Zahlen hat, automatisch berechnen. Ingo macht eine Rolle. Genau. Das, also die steuerlich ändert sich auf jeden Fall in der einiges. Ihr braucht dann nämlich auf jeden Fall ein Geschäftskonto. Ihr müsst nämlich dann eure Konten für Privat und Geschäft auf jeden Fall trennen. Ihr müsst eine richtig gute Buchhaltung haben. Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal mit dem Steuerberater sprechen. Das ist auf jeden Fall was sich steuerlich ändert. Ne? Da kommt schon ein bisschen was. Hast du zu dem steuerlichen Teil, was sich da ändert, noch irgendwie was? Nee, ne?
Naja, was vielleicht noch ganz wichtig, wer ist das? Aber eben eigentlich zusammenfassend, Steuerberater ist echt immer eine ganz gute Geschichte. Du musst auch so ein bisschen abwägen, weil du natürlich, wenn du jetzt verheiratet bist, dann kannst du auch nicht so, musst du auch gucken, über wen bist du krankenversichert. Dann wird es zum Teil auch gemeinsam irgendwie angerechnet und so. Also da muss auch irgendwie der Steuerberater dann einschreiten. Oder auch wenn du zum Beispiel noch einen Teilzeitjob hast oder sowas, dann musst du trotzdem noch eine Krankenversicherung obendrauf bezahlen, wenn du über das Einkommen dann drüber kommst und so. Also da gibt es schon eine Menge wirklich. Ich würde da, ja,
diese Einkommensgrenzen verschieben sich ja auch immer. Und es ist so wischiwaschi mit Gewinn und Umsatz. Lasst euch das nochmal ein bisschen besser erklären vom Steuerberater.
Ja, hätte ich am Anfang einen guten Steuerberater nehmen sollen. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, wir hatten ja vormals die Spedition und wir hatten da auch einen Steuerberater, der eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Also zumindest hatte der einen großen Wagen und ein großes Büro und so weiter und so. Und wir hatten eine Steuerprüfung und ich bin da völlig lässig reingegangen in diese Steuerprüfung. Beim Finanzamt der Steuerberater kam und ich habe gedacht, ja, gechillt, ne, so. Da kann ja gar nichts schief gehen, weil es hat ja der Steuerberater gemacht, ne, so. Und ich glaube, Sozialversicherungsbeiträge oder irgendwie sowas, Prüfung, ne, so. Und dann sagte die Frau beim Finanzamt irgendwie so, ja, das, falsch und so weiter. Und dann habe ich so ganz lässig gesagt, okay, aber das hat alles der Steuerberater gemacht. Ich habe damit ja überhaupt gar nichts zu tun, ne. Und dann sagt der Steuerberater auch ganz lässig, ja, ja, aber ich habe damit auch nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, aber haftet da nicht der Steuerberater? Und ich gesagt, nein. Der Steuerberater, der ist ja nur der Berater, der haftet nicht. Und dann, da bin ich echt ein bisschen vom Glauben abgekommen, da mussten wir auch ganz viel nachbezahlen, obwohl ich überhaupt nichts falsch gemacht habe, weil ich habe den Steuerberater bezahlt, ne? Aber ich hafte. Und das war in meinem naiven Kopf so ein bisschen tatsächlich echt nicht drin, weil ich gedacht habe, ja gut, also ich meine, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, und ich lasse die Bremsen reparieren und die gehen nicht, dann habe ich ja einen Mechaniker und keinen, zukünftig heißen die vielleicht auch irgendwann Werkstattberater, Autoberater oder sowas und dann haften die auch nicht. Also fand ich ein bisschen, ja.
Also es ist mit Sicherheit entscheidend, ob man einen guten Steuerberater hat. Ich hatte damals halt auch nur so eine beratende Sache, die haben zum Teil gebucht, also entweder dich trifft am Ende, wenn der viel macht, trifft dich am Jahresende der Schlag, was du bezahlst, ne? Also ist auch immer so, natürlich auch gewinnabhängig, aber man muss jetzt nicht Unmengen verdienen, dass der Steuerberater auch viel Geld will und der kommt dann zeitgleich zu dem, was ihr ans Finanzamt zahlen müsst und das tut richtig weh. Deswegen habe ich es dann irgendwann selber gemacht und als er dann so eine beratende Tätigkeit hatte, hatte ich halt auch eben diese Vorwarnsysteme nicht mehr, wie hey, du hast so viel verdient oder, ne? Also ich glaube, das steht und fällt und die Steuerberater sind ja inzwischen auch so, dass sie sich die Kunden aussuchen können. Die haben ja ohne Ende Zulauf. Mhm. Also falls ihr noch ledig seid, Single, ledig, sucht, dann sucht euch entweder, wenn ihr Tiere habt, einen Tierarzt oder einen Steuerberater. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ich will es gerade sagen, ne? Also da ist so ein bisschen, oder du hast zwei am Start. Ein Steuerberater und ein Tierarzt, ne? So,
dann ja, oder so einen, der so viel Geld hat, dass es auch egal ist, wie viel Fotoshootings ihr habt und sagt, ja. Oh, Schatz, ich brauche mal wieder 8.000 Euro fürs Finanzamt. Ja, kein Problem. Also das ist das Allerbeste.
Also ich bezahle ein paar tausend Euro Steuerberater im Jahr. Das muss ich schon dazu sagen. Also das geht jetzt nicht um Hunderte, ne? Sondern also es ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Summe. Ich bezahle schon ein paar tausend Euro und ich muss immer so ein bisschen gucken, wie ich das switche dann mit den Kosten, ja.
Ich habe immer das Gefühl, entweder man verdient ganz wenig, dass man so unter dem Radar schwimmt von allen, dann lassen dich alle in Ruhe, oder du verdienst so viel, dass es dir dann auch egal ist, wenn du 10.000 Euro an den Steuerberater zahlen musst. Wenn du dazwischen bist, was ja so die meisten von uns trifft, dann ist es wirklich heftig. Also es ist wirklich...
Genau, ja. Aber das soll ja nicht die Folge sein, wir jammern rum, ne? So,
nein,
also gar nicht.
Nein.
Aber ich finde es wirklich trotzdem ganz, ganz wichtig, weil ich höre das auch überall, dass ganz viele eben sagen, oh Mist, und das hätte ich anders gemacht und so weiter. Ich hätte es halt auch anders gemacht. Von daher ist es wirklich so. Also ganz viel Umsatz ist mitunter auch wirklich manchmal schlecht. Mhm. Also es sei denn, es ist wirklich super viel.
Genau. Also deswegen, wenn ihr Zeit habt, bevor ihr in die Selbstständigkeit geht, guckt euch so viele Sachen wie möglich an. Also die YouTube-Videos, die kann man auch mal so wirklich konzentriert, da ist viel Wissen ganz gebündelt. Guckt euch so viel an, bis ihr es verstanden habt. Mhm. Weil alles, was ihr selber wisst, spart ihr euch. Am Anfang habt ihr ja auch noch nicht so viel zu tun, sagt man immer. Abgesehen davon, dass ihr eure Sachen alle aufbauen müsst. Aber man kann das vielleicht am Anfang dann schon eher sich so viel angucken, dann habt ihr auf jeden Fall Kosten gespart. Ich habe jetzt hier noch auf dem Zettel prüfen, ob Einzelunternehmen reicht oder GmbH sinnvoll ist. Ich würde mal sagen, das trifft jetzt für die meisten von uns Fotografen nicht zu, oder? Du bist auch keine GmbH, ne? Also da gehe ich jetzt auch mal nicht drauf ein, weil das war jetzt auch noch so ein Punkt, der in der Recherche aufgetaucht ist. Ich will aber nicht, dass es heißt, ich habe da nachher nicht drüber gesprochen. Es war jetzt hier auch noch ein wichtiger Punkt mit Marketing und Kundenakquise. Ich würde das eher als einen gesonderten Punkt sehen, der jetzt nicht unbedingt in diesen Bereich hier reingeht, aber vielleicht nochmal den Hinweis auf die Verträge. Die machen natürlich, wenn ihr euch selbstständig macht, nochmal mehr Gewicht, ne, dass ihr da auf jeden Fall richtig seid. Und auch, was die Vereinbarung zur Nutzung der Bilder angeht. Das haben wir ja bei eben schon besprochen. Das wird dann nur natürlich durch die Selbstständigkeit noch wichtiger, dass ihr da abgesichert seid. Das Einzige, was jetzt hier in dem Unterschied zur Selbstständigkeit noch steht, ist, dass zum Thema Fachverbände und Netzwerke, Mitgliedschaft im BFF oder anderen Fotografenverbänden. Also ich bin nirgendwo Mitglied. Genau, also wir können jetzt danach noch ein bisschen kuddelmuddeln, aber ich möchte eine seriöse Folge zum Ende bringen. Das können wir noch mal zusammen kurz gefasst sagen. Ich lese es vor. Nebengewerbe, Fokus liegt auf Anmeldung, Steuern, Versicherungen, rechtliche Grundlagen. Punkt. Und Selbstständigkeit, ja, zusätzliche volle soziale Absicherung, weil ihr eben über euren Arbeitgeber nicht mehr abgesichert seid. Marketing, Vertrieb, den Punkt haben wir jetzt hier rausgenommen. Und die unternehmerische Planung. So, das Ganze ist natürlich ein super, super brandeiliges Thema, aber ich glaube, wir, Tanja und ich, sind uns sicher, dass wir, wenn wir euch sagen, dass ihr am besten mit einem großen Puffer startet, ich sag mal, dickes Erbe von der Tante, oder wenn ihr nebenberuflich erstmal schön was aufbauen, ne? Lieber noch ein Jahr länger in der Anstellung bleiben, alles, was ihr einnehmt, auf Halde legt, weil das natürlich super hart, neben dem Hauptjob nebenberuflich tätig zu sein, das kenne ich auch. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, zwei Jobs zu machen. Ja. Aber alles, was ihr da habt, dann seid ihr rechtlich abgesichert. Lieber ein bisschen Geld auf die Halde packen und mit mehr Kapital starten, als dass ihr, sag ich mal, aus dem halben Schuldenberg in die Selbstständigkeit geht und nachher dicke Backen macht.
Ja, also Selbstständigkeit ist cool. Ich allerdings, wenn man älter ist, so wie ich, ihr seid ja jetzt noch alle jung und so und auch wahrscheinlich die Zuschauer und so. Aber ich sag's mal so, je älter, also früher war es für mich nie ein Thema, nie. Also ich kenne es gar nicht so großartig, irgendwie jeden Tag auf Arbeit zu gehen, von so und so viel bis so und so viel Uhr und so. Aber ich habe halt auch immer schon den Druck gehabt von der Selbstständigkeit und ja, also wie gesagt, Burnout, Urlaub und so weiter sind alles Sachen, die Luxus sind. Und ich, manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, würde ich nochmal selbstständig machen? Ich denke oft, man schläft ruhiger, wenn man angestellt ist, aber ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß es wirklich nicht. Also
Also ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Wobei ich jetzt auch die letzte Zeit ein paar Mal darüber nachgedacht habe, so als dreifache Mutter jetzt. Früher habe ich einfach immer nur gerne gearbeitet. Das Arbeiten war für mich keine Belastung. Aber jetzt mit den Kindern denke ich mir oft, gerade in so einem Hoch, also ich möchte wirklich nicht jammern. Ne? Ich habe ja gesagt, das erste Halbjahr war für mich so schlimm, dass ich gedacht habe, ich muss aufhören, muss mein Gewerbe an den Nagel hängen. Und ich bin jetzt einfach nur jeden Job dankbar. Aber manchmal denke ich mir auch, boah, ich würde jetzt auch lieber mit meinem Sohn Puzzle machen oder mit meinem Sohn noch mal malen oder mit denen morgen in den Zoo fahren. Zoo darf man ja nicht mehr gehen, aber weiß ich nicht wohin, auf den Spielplatz. Und ich kann es einfach nicht, ne? Ich habe die Leute immer beneidet, die 2 Jahre Elternzeit machen konnten. So, weil die einfach, ich habe schon in den Wehen liegend an E-Mails beantwortet und im Wochenbett gelegen, wo andere Muttis froh sind, wenn sie einfach mal zur Ruhe kommen, weil es auch heftig ist. Du doch auch. So.
Ich hatte 3 Tage komplett frei, genau. 3 Tage. Und dann musste ich gucken, wie arbeite ich mit dem Neugeborenen, den Hunden und so. Also 3 Tage von Geburt bis
Es ist schon manchmal eine Challenge, gerade wenn man sagt, okay, ich habe natürlich den Luxus, dass die Omas sich kümmern, man hat trotzdem immer ein schlechtes Gewissen, weil die Kinder sind zwar super versorgt, aber trotzdem wird man es natürlich oft mal selber machen, aber ich weiß halt auch, dass ich mir das nicht aussuchen kann und wenn ich jetzt in eine Festanstellung gehen würde, wäre es ja noch schlimmer. Also ich müsste jetzt einen Bombenjob haben, um das zu verdienen, was ich jetzt verdiene und wäre genauso lange, wäre ich von morgens 8 bis abends um 17 Uhr aus dem Haus. Das wäre ja noch viel schlimmer.
Ja, wobei ich sehe es halt, ich sehe es halt von dem Punkt, also wenn du zum Beispiel die ganzen Influencer irgendwo da im Netz siehst, oder was heißt Influencer, sind es ja nicht, Influencer wären ja jetzt hauptberuflich irgendwelche, aber die da halt eben ja jetzt Kinder kriegen, ne, so, und immer sagen, oh, so eine wahnsinnsintensive Zeit, 2 Wochen nur kuscheln mit Baby und so, wo ich denke, hey, ich hätte niemals 2 Wochen kuscheln gehabt. Also
nee, das nicht, aber du hättest nicht gemusst. Du hättest vielleicht andere Sachen gemacht, aber du hättest nicht gemusst, du hättest nicht schon wieder, ist ja aus psychologischer Sicht, weißt du, du hättest dich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen können, die dir vielleicht gut tun, außer kuscheln. Also ich fand's halt auch, die haben nur gepennt, ich habe das genossen, ich habe auch gerne gekuschelt, aber ich bin auch kein Mensch, der irgendwie 2 Wochen auf dem Sofa rumliegt. Aber ich hätte nicht immer wieder das Gefühl gehabt, boah, ich muss aber jetzt schon wieder, ja, genau. Ich vernachlässige meine Selbstständigkeit und so weiter, und wie kann ich meine Miete bezahlen? Also das sind dann halt einfach so Sachen, die wegfallen, ne?
Und was vielleicht auch noch fehlt in dem ganzen Ding ist, dass viele haben auch Personal. Das muss man vielleicht auch mal noch so ein bisschen durchleuchten. Personal ist auch eine Sache, da habe ich mich immer mit schwer getan. Mit Hilfen habe ich mich immer schwer getan. Ich hatte auch Hilfen, vielmehr, die ich irgendwie angestellt habe. Ich muss aber sagen, ich habe mich entweder, vielleicht kann man mit mir nicht zusammenarbeiten, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich tue mich unglaublich schwer mit Leuten, die mir helfen in meinem Business, weil ich das ja irgendwie so habe, wie ich es habe, weißt du?
Ist das dein Bein?
Ja.
Also A, können wir kurz mal sagen, wie gelenkig du geworden bist, und du hast eine helle Hose an?
Ja, ja.
Wow.
Ja, die hab ich bei Aldi. Bei Aldi.
Ja, weil jetzt kommt das Leder wieder und...
Ja, ja, habe ich bei Aldi. Nee, ich tue mich unglaublich schwer mit Leuten, die mir helfen in irgendeinem Business. Personal hast du natürlich immer noch den Druck, dass du auch verantwortlich bist für dein Personal. Also das hatte ich früher. Wir hatten früher einige Angestellte. Du bist halt immer dafür verantwortlich, die natürlich zu bezahlen, denen einen sicheren Job zu bieten und sowas, ist auch immer so eine Sache. Dann ist aber halt bei Selbstständigen, du kannst manchmal nicht alles alleine machen. Und auch da musst du kalkulieren, macht es mehr Sinn, wenn du dich zerreißt und 1000 Sachen irgendwie versuchst zu machen, oder eben so wie jetzt Kolleginnen von mir, die haben jemanden für die Buchhaltung, für die Rechnungen, für die Planung und so, und lassen sich das alles abnehmen und konzentrieren sich halt eben auf ihr Fotobusiness. So, und das muss man halt wissen. Kann man das bezahlen? Wenn ja, ist es vielleicht eine ganz coole Sache. Ich habe zum Beispiel, ich habe mal eine Freundin, darf ich das in der Folge erwähnen? Oder ist es zu...
Ich weiß ja nicht, was du sagen willst.
Naja, ich will zum Beispiel einfach sagen, ich habe ja viele Workshops gegeben auch und so. Und da eben, wie meine Kolleginnen lassen sich das zum Teil auch von Dritten machen. Und ich hatte auch eine Freundin, wenn sie es sieht, hallo.
Was heißt denn von Dritten?
Naja, die haben entweder jemand angestellt, also wirklich als Angestellte, die eben die Planungen machen, die Routen, die Strecken, die Rechnungen, die Buchhaltung, also all dieses ganze Zeug. Und wir machen das wahrscheinlich alleine, ne?
Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte jemanden. Ich habe ja auch gesucht, aber ich schaffe das aktuell nicht. So,
und das ist mein Problem auch. Ich habe natürlich gewisse Anforderungen, weil ich möchte ja von meinem Ding auch nicht weggehen, ne? So. Und die Anforderungen, die kann natürlich keiner so in der Form erfüllen. Und dann will ich natürlich auch nicht genervt sein durch irgendjemand, der mir hilft. Und dann kommt das Vertrauen dazu, was ein Riesenpunkt ist. Mhm. Du hast ja manchmal einfach Leute, dann lernst du die endlos ein und dann ziehen die dich über den Tisch, sind wir mal ganz ehrlich, oder machen dasselbe Business oder nehmen dir die Kunden weg. Sowas ist halt jetzt nicht gerade unüblich, ne?
Ach, übrigens, ich benenne im Januar den YouTube-Kanal um in Fotografieren mit Nicole Schick. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr auf
dich. Das ist mir scheißegal. Also bin ich ganz ehrlich, nee, wirklich. Also hör zu, ich bin so viel übers Ohr gehauen worden. Ich habe so viel erlebt, dass es mir vollkommen Latte ist. Vollkommen.
Das ist dir jetzt egal, also, wenn ich dich auch noch über den Tisch ziehen würde. Ja, das wäre dir egal.
Ist mir vollkommen Latte. Ich habe so viel.
Das tut weh, Tanja, das tut echt weh jetzt.
Nein, ich habe so viel verliehen, ich habe so viel gegeben und so, dass ich mich einfach, da habe ich keine schlaflosen Nächte mehr. Schon wenn es also wirklich gar nicht. Das ist mir auch egal, wenn ich jemandem eine Kamera leihe und der gibt sie mir nicht zurück. Ja, dann ist halt dumm gelaufen. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich eine Menge Anfragen kriege für Kameras, ne? Das zieht jetzt nicht mehr.
Genau, aber, zieht jetzt nicht mehr.
Nee, aber tatsächlich, ja, was ich damit sagen will, ich hatte zum Beispiel meine Freundin Ute, die hat dann für mich die Organisation übernommen. Und die meinte, ja, komm, dann übernehme ich die Organisation und die Planung für dich, dann hast du das aus den Füßen und kannst dich auf deine Workshops und so weiter konzentrieren, so wie viele andere das auch haben. Jetzt war das so, wir hatten ja diesen Workshop, ne? Und ich habe gesagt, okay, Ute, dann versuch dich mal an der ersten Planung, wie es funktioniert mit uns beiden und so weiter. Ich habe alle 2 Stunden irgendeine Rückmeldung bekommen. Was möchtest du denn für ein Zimmer gebucht haben? Mit Frühstück, ohne Frühstück? Teppich, ohne Teppich? Erster Stock, dritter Stock? Darf das Zimmer so und so viel kosten? Wann würdest du ankommen? Wie fährst du los? Und so, wo ich völlig gestresst war, das hätte ich in einem Anruf gemacht. Vielleicht hätte ich ein Rotzzimmer gehabt, aber ich hätte einen Anruf gemacht, irgendein Zimmer gebucht und gut wäre es gewesen. Ne? So. Nein, ich habe 725.000 Nachfragen mit Ute hin und her gehabt, wo ich schon Aggressionslevel 3.000 hatte. Ne? So. Und dann kam ich dort an und geh doch morgens, ne, und auf meinem Bett lag doch so ein Psychologen, ne, habe ich doch schon mal erzählt, lag so ein psychologischer Seelsorger im Ort, ne, in Baden-Württemberg war das, und ich denke, was Seelsorger im Ort, was ist denn das hier, ne, so, und wir haben uns beim Abendessen getroffen, ein paar Teilnehmer und Ute und so, und ich habe gesagt, habt ihr auch so einen Seelsorger-Prospekt auf dem Bett? Und die alle, nö, haben wir nicht. Und ich denke, was ist das denn? Ne? So, und ich gehe morgens spazieren und dann kam dieser Hotelchef, ich wusste es erst nicht, dass es der Hotelchef war, und der sagte, sie haben ja wirklich einen Vogel. Und dann habe ich gesagt, ja klar, also hat doch meine Bekannte auch, meine Freundin auch angemeldet. Ne? So. Pass auf, jetzt sagt der zu mir, oh mein Gott, sagt der, da hat jemand angerufen und für sie die Planung übernommen und hat gesagt, sie braucht ein Zimmer für jemand, die hätte gern das Prinzessinnenzimmer und hat einen Vogel. Weil ich habe zu ihr gesagt, Ute, buch mir doch das Prinzessinnenzimmer zum Donner. Ehrlich, das geht mir auf den Sack. Ne? Ich war so aggressiv. Und die hat dort angerufen und hat gesagt, ich hätte gern das Prinzessinnenzimmer für eine und mit Vogel. Und der Typ dachte hier, die sind nicht ganz dicht, ne? Aber ich muss ehrlich sagen,
Das ist heftig, das ist richtig cool.
Es hat mich völlig gestresst, weil ich wollte das aber dann eigentlich auch nicht aus der Hand geben, weißt du? Weil dann habe ich so das Gefühl, es entgleist mir und ich habe viel mehr Arbeit wie vorher auch. Wie geil also ist das, deswegen. Also Personal ist auch so eine Sache. Oder ich habe die. Cool. Ja, oder ich habe auch zum Beispiel die Frau hört das bestimmt. Ich habe auch jemand praktisch für die Homepage-Texte.
Entschuldigung, ich muss nebenbei ein bisschen arbeiten, ja.
Ja, für die Homepage-Texte bezahlt, was ich jetzt auch überhaupt gar nicht böse meine, aber ich habe die Frau auch bezahlt, ich habe aber hinterher halt auch irgendwie gemerkt, ja, die Texte sind professionell, aber halt nicht meine. Also das bin halt nicht ich. Und ich habe die dann einfach wieder so ein bisschen geändert.
Aber das verstehe ich, ja.
Also es ist schwierig, da eine Hilfe zu haben. Ja.
Genau. Man muss manchmal auch einfach loslassen, ne? Man muss mal ein bisschen loslassen. Ich versuche gerade, ein paar Bilder zu verschicken. Schwierig.
Ja. Jetzt ist die. Machst du jetzt Selfies oder was hier?
Nein, ich mache Bilder auf meiner Homepage. Ich habe morgen ein Shooting und musste ja ein paar Musterbilder schicken. Das habe ich mal eben gemacht.
Oh, okay, weil wir wären bei professionell, ne?
Ja, ich weiß. Ja, wir sind ja schon fertig mit dem. Wer professionell wollte, hätte eben ausmachen müssen, als wir das Schlusswort hatten.
Ja, aber das gehört doch jetzt, was ich gesagt habe, dringend dazu.
Natürlich. Angestellte.
Ja, ich finde, Angestellte gehört wirklich dazu. Das muss man sich echt überlegen. Und oftmals hast du natürlich, du hast vielleicht viel mehr Leben, und nimmst vielleicht auch viel mehr ein, aber in meinem Kopf sind halt immer, die Angestellten müssen halt quasi ihr Gehalt lässig dazu verdienen. Ansonsten funktioniert es ja nicht, ne? Also die müssen sich da irgendwie wieder reinrentieren, ja.
Aber was wir vielleicht noch als letzten Schlusspunkt aufnehmen könnten, ich muss ja auch gleich schon zur Schule.
Ja.
Wenn ihr das macht, Also ich denke, ihr könnt sowohl der Tanja als auch mir immer mal Fragen stellen. Ne? Ich habe auch schon mit Kollegen mal telefoniert und habe so ein paar Tipps gegeben, du sowieso, wo ihr auf jeden Fall vorsichtig sein müsst und jegliche Arten von Business-Coachings, ganz egal, wo ihr das macht. Also ich habe jetzt am Wochenende wieder von jemandem gehört, die machen das hier bei uns regional, die bieten das für... Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, ich möchte nachher nicht Ärger bekommen. Aber da ist es auch gewesen, das ist auch so eine Struktur, wo man Gewerbe weiterhilft. Und natürlich verdienen die Leute an euch das Geld. Und ich habe jetzt gehört, dass mehrere Betriebe hier in Solingen insolvent gegangen sind, bei dem Versuch, diese Sachen umzusetzen, die da diktiert werden. Und ich finde das einfach heftig, weil das sind Leute, die auf euch... mit euch Geld verdienen, mit eurem Wunsch, einfach nur von der Fotografie leben zu können. Gibt es in allen Bereichen, aber passt auf euch auf und gebt nicht Tausende von Euro für irgendwas aus oder ihr kommt dann in so Systeme. Es ist nicht alles schlecht, wo ein kostenloses Webinar angeboten wird und dann seid ihr in so einer Verkaufsstrategie. Ich will gar nicht alles verteufeln, aber passt auf euch auf. Macht nichts, glaubt nicht alles, was ihr lest. Lasst euch von keinem sagen, wie der Hase läuft. Und wer es ganz einfach kann und also passt wirklich auf euch und euer Geld auf.
Genau, und das, weil die haften nämlich auch nicht. Die und es muss halt schon, ja, also ich finde, und lasst euch auch nicht blenden von irgendwelchen, wo ihr denkt, oh wow, die dauernd posten mal jeden Tag Aufträge und Riesenaufträge und Jobaufträge und was weiß ich, und man denkt nachher selber irgendwie, hu mein Gott, ich habe viel weniger oder so. Also es ist wirklich. Macht euer Business so, wie ihr, wie es zu euch passt und zu eurem Leben und wie viel Ausgaben ihr habt, wie viel ihr gewillt seid, überhaupt auch zu investieren. Egal ob Geld, Zeit und so weiter. Und manche sind eben, wie gesagt, haben drei Kinder, manche haben viele Tiere, manche reiten noch, manche haben viele Hobbys. Ich habe gar keine Zeit für Hobbys, weil Fotografie und Tiere ja gleichzeitig mein Hobby auch ist. Und das muss alles so passen und das können andere nicht so richtig für euch entscheiden. Wie gesagt, Steuerberater, voll wichtig und Leute, die euch halt beraten, die es drauf haben. Ne? So. Wegen mir Anwälte, Versicherungen, aber nicht irgendwie, ja, also...
Genau, also ich bin schon mal lieber mit zwei, drei netten Kollegen vernetzen, wo ihr wisst, die geben euch ehrliches Feedback, auch vielleicht zu euren Bildern, als dass ihr nachher irgendwo landet, wo ihr ein paar tausend Euro bezahlt für irgendwelche Fortbildungen und die sagen euch dann, macht das so und so und so und du sagst, du bist am Ende todunglücklich damit, ne, und verdienst vielleicht dann doch nicht das Geld. Also es kann gerne jemand kommen und sagen, Nicole, zahl mir 2000 Euro, ich bringe dein Business auf die Reihe und ich verdiene nächstes Jahr das Doppelte. Solche Leute und arbeite viel weniger. Solche Leute sind gern gesehen. Aber es funktioniert, wie wir ja schon gesagt haben, nicht alles für jeden. Und auch es hat regionale Gründe, ne, und so weiter. Hallo Dio. So, ihr Lieben, ich muss jetzt meinen Sohn von der Schule abholen. Haben wir jetzt mal echt eine seriöse Folge gemacht, oder? Wahrscheinlich habe ich sie nicht aufgezeichnet.
So seriös fand ich die gar nicht. Ich fand die jetzt, ich habe es mir seriöser vorgestellt.
Habe ich wieder zu viel geredet?
Nee, aber die war jetzt nicht so viele Infos, die war ein bisschen langweilig. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Action gehabt.
Ja, aber hättest du ja vielleicht auch mal ein paar Infos raussuchen sollen.
Ja, aber doch so langweilige da, oder was?
Ja, aber was soll ich sagen? Hey, ihr geilen Leute, ihr geht ins Gewerbeamt und dann meldet ihr tschakka eure Gewerbeanmeldung an, oder wie hättest du es gern gehabt?
Nein, aber das war so ein muss man da in das Ding und so und dann, keine Ahnung. Und jetzt sind wir halt auch mal ganz ehrlich, ne? Fotografen-Business, jo, super, aber bei OnlyFans, mit OnlyFans verdienst du mehr. Muss man auch mal dazu sagen, ne?
Also, weil du jetzt wieder wochenlang nicht greifbar warst und deine Follower auf YouTube schon wieder alle gegangen sind, weil du dich hast so gehen lassen, dann kommt ja mal eine neue Folge Eulen-ABC. Jetzt schreibst du schon wieder irgendein Buch, ey, das gibt's doch nicht.
Ja, aber ich habe so viel zu tun gerade im Moment leider. Und
ja, weil du das, weiß ich nicht, mal eben über Nacht gedacht hast, ich schreibe jetzt noch mal ein neues Buch.
Ja, aber ich habe schon zwei Kapitel. Also und das haue ich jetzt durch. Ich werde jetzt ist mein Kopf, guck mal, ich bin Autist, was soll ich machen? Habe ich jetzt in meinem Kopf, ich konnte heute Nacht nicht schlafen, weil ich die Kapitel in meinem Kopf hatte. Und dann musste ich heute Morgen aufstehen, musste mir die alle notieren. Und und jetzt muss ich das durchhauen. Weißt du, wie lange ich
zum Beispiel... Ich wünschte, du würdest nachts mal im Bett liegen und denken, boah, die YouTube-Folge nehme ich morgen auf.
Ja.
Und mir ein fertiges Video schicken.
Ja, meistens fehlt mir jetzt echt an Helfern. Aber weißt du, wie lange ich zum Beispiel für Eulenflüsterin-Buch dran geschrieben habe?
Ja, bei Eulen-ABC, da setzt du dich vor den Rechner, machst deine Präsentation an, faselst da ein bisschen zu, nee, fertig.
Ich brauche länger für eine Eulen-ABC-Folge wie für ein Buch.
Aber nicht länger als ich für die Challenge.
Ja, aber weil du machst auch ganz viel Arbeit. Darum ist mir jetzt auch egal, ob du den YouTube-Channel übernimmst oder nicht, weil du hast auch so viel Arbeit damit.
Ja, aber deswegen, ich will den ja nicht alleine machen.
Ja, aber du hast halt auch die meiste Arbeit damit. Und wie du die Sachen cool schneidest, wenn ich die schneide, wäre es einfach ein...
Wir machen jetzt ein Date aus für unser Düsseldorf-Ding. Hol deinen Kalender. Hast du einen Kalender?
Mhm.
Dann sag mal, wann machen wir das?
Ja, aber wann?
Ja, wann? Wann? Das will ich jetzt von dir wissen. Wir wollen nämlich nach Düsseldorf eine Umsetzungsidee machen von der Tanja.
Ja, und ich glaube, dass das richtig gut ist. Richtig cool. Ja, und da geht's jetzt schon los. Ja, wann?
Ja, sag mal was.
Tja, ich bin schon in Düsseldorf vom 7. bis... Wir haben ja jetzt schon die Woche, nächste Woche ist schon eng und die Woche drauf.
Ihr werdet jetzt Live-Zeuge, wie das bei allem ist, was ich mit Tanja machen möchte.
Was ist denn mit, 29. geht nicht und 30. kriege ich eigentlich Besuch, aber vielleicht könnten die das noch irgendwie verschieben. 30.09. oder 1.10.
Ja, da kann ich beides.
Weil 2., 3., 4. und 7., 8. ist, habe ich wieder die Hölle los. Also 30.09. oder 1.10.
Ja.
Aber erst ab Nachmittag.
Da willst du noch nach Düsseldorf kommen?
Ja, da müsste ich morgens nach Düsseldorf fahren und könnte mich dann... dann könnte ich alle Termine durchballern und könnte mich dann mit dir treffen.
Was denn für alle Termine durchballern? Was willst du denn da sonst noch machen? Du bist in einem Termin immer schon psychisch total erledigt.
Ja, ja, deswegen würde ich alles, was ich dort erledigen muss, würde ich machen und würde mich dann mit dir treffen, sagen wir mal, um 1, 2 oder so.
Ja, super. Und dann machen wir das Projekt. Dann machen wir endlich mal wieder eine lustige YouTube-Folge.
Ja, und dann machen wir noch einen Aufruf. Ja, pass auf, ich kläre das ab. Also 30. oder 1. Welcher Tag geht bei dir?
Beide.
Okay.
Das ist ja der Unterschied zwischen uns beiden. Ich mache immer alles möglich, obwohl ich eigentlich auch keine Zeit habe. Für dich.
Ja, ja, ich muss es auch möglich machen, aber mein Problem ist halt, guck mal, ich bin immer alleine. Und ich bin immer alleine und ich muss bitteln und betteln, dass der Chris mir die Tiere versorgt. Weißt du, wie
alles
ich meine?
Gut.
Und weil ich kann die halt so lange nicht hier alleine lassen. Das ist mein Problem. Und der Chris, wie jeder weiß, mag keine Hunde. Und darum muss ich den vollen Bittgänger machen und ich muss immer gucken, ob der Kurs hat. Weil wenn der nämlich arbeiten muss und auch noch Kurs hat und die jodeln hier, weil ich nicht da bin, dann...
kein Problem. Was hältst du denn davon, wenn wir in Düsseldorf so eine Mischung machen? Also wir treffen uns und latschen los und machen bunt was und machen dein Projekt, aber zwischendurch auch, wir finden Stellen im Medienhafen, wo noch keiner war. Das können wir ja so nahtlos ineinander übergeben. Beim Spazierengehen, gucken und so, kann man ja vielleicht auch nochmal, dann hätte man direkt zwei Videos. Einmal so Locations finden, die man eben nicht so standardmäßig zum Beispiel findet, worauf achten wir da und so weiter.
Ja, ich würde ja auch praktisch noch neben Objektiv was ist jetzt das richtige Objektiv und so weiter. Ich muss nur so ein bisschen gucken, wie viel Equipment nehme ich mit nach Düsseldorf, weil ja, das musst du ja auch schleppen und so, ne? Das ist immer so eine Sache.
Aber das ist ja nicht schlimm. Wir könnten ja zum Beispiel einmal für dein Projekt was mitnehmen. Und es würde ja reichen, wenn wir eine Z9 mitnehmen mit einem 300er drauf für die anderen Bilder oder das Planer oder so.
Ich würde eher kleinere Linsen mitnehmen nach Düsseldorf.
Ja, für deine Idee, aber für die anderen Bilder ist ja egal. Wir nehmen ein bisschen was mit. Ja. Können wir ja dann noch besprechen.
Können wir noch absprechen, genau. Weil wir müssen dann auch Models suchen. Im Idealfall welche, die ganz gut hören oder zumindest halt einigermaßen hören, zumindest mal auf einer Stelle bleiben.
Ja, auf Distanz stehen bleiben vielleicht oder sitzen bleiben.
Ja, wir können den Besitzer auch rausretuschieren, das ist nicht das Problem.
Oder so, stimmt.
Und wir brauchen Stehohren.
Ja?
Ja, ich glaube, Schlappohren sieht nicht gut aus als Umrisse. Also wir brauchen schon Hunde, die quasi im Umriss ein bisschen spannend aussehen. Wenn wir dieses Street machen mit Lichtschatten, dann brauchen wir so ein natürlich vom Kontrast her ein bisschen was auch was spannend ist. Weißt du, wie ich meine?
Okay, können wir.
Guck mal, ich habe zum Beispiel, ich habe mit dem Gandalf ist zum Beispiel das Problem. Ich wollte ganz oft so Bilder machen, wo der zum Beispiel im Mond oder irgendwie sowas sitzt oder in der untergehenden Sonne. Das Problem ist, dass der immer so entspannt war, dass der immer die Ohren eingeklappt hat und gechillt hat, wenn irgendwie so ein Scherenschnitt
praktisch. Ja, das ist blöd.
So. Und das, dann kann man nicht so richtig erkennen, was das ist. Also dann kann das irgendwie alles sein. Darum bräuchte man wahrscheinlich einen aufmerksamen Hund mit Stehohren.
Anja Schäferhund zum Beispiel.
Und idealerweise vielleicht, ja, hier jetzt gesagt, vielleicht einen kleineren, den man auch in irgendwelche Fenster oder halt eben kleine Lichtkegel setzen kann. Aber das müssten wir mal gucken. Vielleicht zwei Hunde wäre vielleicht.
Den Corgi, der hat Stehohren und ist kleiner. Wir gucken mal. Können wir mal überlegen.
Ja, so, wenn ihr die Lieben. Bock hat oder so, ja. Wenn die Bock hat, wäre vielleicht auch noch eine Idee.
Wir schließen jetzt mal.
Ja.
Vielleicht machen wir dann nachher noch ein schönes Meet and Greet. Also mit Tanja Brandt, mich will ja keiner sehen. Können wir ja überlegen. Afterwork-Party. Im Hyatt.
Afterwork, ja.
Afterwork. Für die Work-Life-Balance.
Ja, das hätten wir auch ansprechen sollen. Manchmal ist Selbstständigkeit nicht die richtige Work-Life-Balance, ne? Muss man drauf achten.
Selbstständigkeit ist die Work-Work-Balance.
Ja,
okay,
das stimmt.
Komm, das
genau.
Ist
okay. Ich kläre die beiden Daten ab, okay?
Ich möchte von euch ganz viele Kommentare, das war aber seriös sehen, wirklich. Das beweist auch, dass ihr bis zum Ende geguckt habt.
Ich habe ja lieber lustige Folgen, ne?
Ja, ich auch, aber dafür müsstest du ja mal lustig sein.
Ja. 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 Ich bin natürlich nicht so lustig. Ich kläre das ab, pass auf, und dann schreiben wir, welchen von den beiden Tagen, okay?
Ja, machen wir. Super, freue ich mich.
Okay, und dann suchen wir das Model aus, ne?
Genau, machen wir entspannt.
Ja.
This meeting is being recorded.
Ich habe zu früh abgebrochen. Wir müssen uns dann noch verabschieden.
Ach so, ist ja nicht so schlimm.
Ja, genau. Ich muss dann wieder schneiden. Tschö.
Ja. Tschüss.
This meeting is being recorded.
Ja, also.
Tanja möchte sich von euch noch verabschieden. Ich habe sie jetzt zweimal mittendrin abgebügelt. Ey.
Danke, dass ihr alle zugehört habt und guck mal, der Hund im Hintergrund hier so. Guck mal, wie die da abhängen nehmen. Voll. Und gähnen schon vor sich hin, ne? Weil sie wissen, das ist eine langweilige Folge. Ne? Ich fand die aber auch relativ. Guck mal hier, zack. Ich fand die Folge auch ein bisschen langweilig, muss ich mal so sagen. Ich habe lieber unseriöse Dinge und ein bisschen mehr Action, ehrlich. Auch wenn die Leute auf YouTube seriös sein wollen. Aber gut, dann muss man es halt sagen. Aber hallo, liebe Liebenden. Das ist unsere neue YouTube-Folge. Ich finde das ganz, ganz toll. Nee, das ist halt, bin halt nicht ich. Sorry. Ich kann nichts ändern dran. Wie soll ich in dem Lidl-Pulli jetzt plötzlich hier so ein seriöses Ding ballern?
Das fängt ja schon beim Erscheinungsbild an, unsere Unseriosität.
Ja.
So. Egal, gut. Wenn wir nachher keine Einschaltquoten für diese Folge haben, wissen wir ja, dass wir seriös nicht mehr kommen müssen.
Ja, aber ich mache dann in Zukunft einfach ein bisschen mal Lipgloss.
Aber ich habe so einen faltigen Mund.
Guck mal, ich komme vom Rauchen bei mir.
Ich habe auch früher geraucht.
Ja.
So. Komm, okay. Ich will jetzt nicht mehr.
Ja, okay, alles klar. Dann, ich gebe Bescheid. Tschüssi.
Tschö. Warum bin ich denn so dunkel, also hell? Ich höre gar nichts mehr von dir jetzt.
Wie komme ich denn da raus aus dem Scheiß? Wie haben wir das letztes Mal gemacht? Aber jetzt bin... Nee, scheiße, immer noch Mikro, ne? Hörst du mich überhaupt?
Ja, hören tue ich dich jetzt wieder.
Also steht es bei dir nirgends, bei mir steht's.
Nee, bei mir steht's nicht. Jetzt? Perfekt, perfekt, und? Perfekt.
Höre ich dich nicht mehr.
Hallo?
Ich höre dich nicht.
Ja, das ist dann aber dein Problem.
Kannst du mich hören? Ich dich?
Ich weiß, ich höre dich ja.
Du hast keinen Ton?
Ja.
Warte. Ich habe jetzt eine neue Kamera schon wieder bestellt. Ich hoffe, die funktioniert besser. Weil die hier, die macht die ganze Zeit so. Da wirst du ja wahnsinnig.
Okay.
Wieso macht deine das nicht?
Meine fokussiert dafür nicht. Das ist ja die Nikon.
Was hast du für ein Objektiv drauf?
35 mm.
Okay. Ja, ich muss es jetzt auch endlich aufbauen. Das
nervt mich. Ach Mann, das geht mir um den Sack jetzt. ISO-Automatik. Was ist das für ein Scheiß? Warum bin ich hier so hell?
Tja, ich verstehe jetzt auch nicht, warum wir immer hier so ein Drama haben mit Einstellungen, ne?
Meine Güte. Okay, dann machen wir halt eben keine ISO-Automatik und stellen die ISO jetzt runter. Oh, jetzt habe ich mich hier vollkommen verhampelt.
Oh, wie sehe ich denn aus? Gar nicht gut.
Jetzt glaub, bei mir Nachtmodus.
Du bist viel zu dunkel.
Ja. Boah, jetzt bin ich faltig hoch 10, ey. Das geht ja gar nicht. Wie sehe ich denn aus, ey? Entweder überstrahlt oder faltig. Echt jetzt? Machst du wieder die Doppelkinnkaschierung?
Jetzt neuer Pulli bei Lidl gekauft.
Wie ist mein Erscheinungsbild?
Gut.
Ich bin zu faltig, oder?
Ja, aber das macht nichts.
Ich habe schon gesagt, es geht nicht beides. Faltig oder dick. Also in meinem Alter funktioniert nicht mehr beides.
Ja, ich weiß. Das geht doch nicht. Ich habe gerade auch gesehen, wie ich so gelaufen bin, sah ich auch so fett aus. Also nicht auch so fett wie du, sondern sah ich fett aus. Einfach halt. Du weißt,
warte
was
mal
du
kurz. Eine Sache probiere ich noch. Ja, wenn die Lampe so bleiben würde. Jetzt habe ich hier so einen harten Schatten, ne? Wie sagst du immer, cinematisches Licht?
Ja, ja,
also, aber ich kann auch. Tanja, wir müssen daran arbeiten, wirklich. Ja. Wir haben, also, als ich mir das letzte Video von uns angeguckt habe, da habe ich mir gedacht, das war auch mal echt besser. Also, ich habe so einen Scheiß und die ganze Zeit so blöde dahergelabert. Also, das geht nicht mehr.
Ja, wir müssen was tun.
Sollen wir direkt loslegen? Boah, ja, du siehst ja, wieder ja, so toll aus.
Stimmt doch überhaupt nicht.
Doch, du siehst aus wie so eine Prinzessin mit deiner tolle
hier. Jedes Scheiß. Jetzt fang an, komm. Jetzt fang an.
Okay, pass auf.